Eine Doom-Platte, die Spaß macht.
Ja, Spaß im Sinne von...
Es denken wir doch mal kurz über diesen Satz nach.
Unter uns, ja.
Und auch Black Metal kann Spaß machen.
Spaß machen und zwischen Brathähnchen, Nazis und
Alten. Hervorragend. Na, ich habe es ein bisschen unterhalb meines Kinns angeordnet. Ich überlege noch, ob ich meinen Bart drauflege, aber das sieht ein bisschen albern aus. Eternity Net Talk. Schönen guten Abend. Es begrüßt Sie heute mal ausnahmsweise nicht der Maurice als erste Stimme, sondern der Georg. Die anderen üblichen Verdächtigen beim Metal Talk heute in der vierten Runde sind Caroline und der Dan. Maurice stößt vielleicht noch später zu uns. Der muss heute leider, der darf sich um sein Kind kümmern. Das freut sich wahrscheinlich schon tierisch darüber. Und ja, sag doch erstmal Hallo.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Wundervoll. Wollen wir auch gleich loslegen oder hat noch irgendjemand eine lustige Anmerkung zu machen, die wir hier am Anfang einstreuen wollen?
Ja, ich habe beim letzten Metal Talk wieder festgestellt, wir hatten wieder ganz schön mit dem Sound zu kämpfen. Ich glaube, das wird so ein Running Joke mittlerweile, wir und unser Sound. Aber heute, glaube ich, klingen wir echt gut. Also das müsst ihr heute mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt.
Wir machen einfach technische Neuerungen immer wieder mit rein und jeder stockt sein Equipment auf und dann wird das schon wieder weit.
Ja, denke ich auch. Richtig.
So, dann legen wir doch gleich los. Vorstellung der heutigen Teilnehmer haben wir damit durch. Wie sieht's denn aus mit dem Feedback eigentlich von der letzten Runde? Da gab es ja tatsächlich Kommentare auf der Eternity-Seite.
Richtig, der Johann hat ein längeres Post geschrieben. Da ging es um unser Gespräch zum Thema Godseed und Gorgoroth. Und ich lese das vielleicht kurz mal vor, weil ich fand das wirklich sehr interessant. Das war ganz schön ergänzend zu dem, was wir so erzählt haben. Johann sagt, interessanter Podcast, allerdings hätte ich da eine Anmerkung zum Thema Godseed, Gorgoroth. In der Folge hat es den Anschein, als hätte sich Gorgoroth mal eben umbenannt, um mit neuem Namen ein anderes Konzept zu verfolgen. Der Dan, das bin ich, bezeichnet diesen Schritt gar als mutig und aller Ehren wert und spricht davon, wie es ist, wenn Bands ihren alten Namen aufgeben, wie eben zum Beispiel Gorgoroth. Ist es aber nicht eher so, dass hier keineswegs eine mal eben Umbenennung stattgefunden hat, um ein möglicherweise kommerziell besser platziertes Projekt zu starten, sondern dass die Trennung von Gal und King versus Infernus einen Namensrechtsstreit über mehrere Instanzen nach sich zog, in welchem Gal und King zuerst unter Gorgoroth weiter musizierten, dann aber in zweiter Instanz den Namen noch Infernus überlassen mussten, welcher nach wie vor und weiterhin beziehungsweise es zumindest vorhat, als Gorgoroth weiterzumachen. Die Umbenennung ist also weder mutig noch irgendwelches Kalkül, sondern einfach nur die Folge einer Trennung einer Band, bei der nun mal nur ein verbliebener Teil den Namen weiterführen kann und der andere sich nun mal zwangsläufig umbenennen muss. Dies nur der Vollständigkeit halber, ich lasse mich gerne korrigieren, Dan selbst sei damit entschuldigt, dass er bereits im Vorfeld angegeben hat, kein Gorgoroth-Stalker zu sein. Sehr schöner Kommentar vom Johann, vielen Dank auch für die Ergänzung. Ich glaube, das hat sich so bei diesem Gespräch so ein bisschen vermischt, weil wir auf der einen Seite ja immer wieder diskutiert haben, wie ist denn das zu sehen, wenn sich Bands umbenennen, ist da Kalkül dahinter oder nicht. Ich wollte da Gorgoroth oder Gal oder jetzt auch Godseed jetzt auch nichts unterstellen, weil ich muss auch ganz klar sagen, dass ich gar nicht jetzt gewusst hätte, wer wo jetzt noch aktiv ist. Also, dass Gal jetzt bei Godseed aktiv ist, das wusste ich schon. Aber diese ganzen politischen Sachen zwischen Godseed und Gorgoroth, die jetzt der Johann hier erwähnt hat, die waren mir jetzt nicht so bewusst. Fand ich jetzt ganz interessant. Aber ich denke nach wie vor, wenn man die Platte jetzt von Godseed hört, das ist schon, und da stehe ich auch nach wie vor dazu, das ist eine sehr gute Platte, es ist eine sehr sauber produzierte Platte, das fanden wir ja alle. Mir war sie, das kann ich auch nochmal betonen, halt zu überproduziert. Und ich denke schon, wenn es ums Kalkül geht, das Kalkül ist, denke ich, schon dahinter, halt eben vielleicht vielleicht kommerziell ein bisschen mehr zu reißen mit Godseed, als es mit Gorgoroth der Fall war. Wenn das jetzt halt eben diese politischen Hintergründe noch hat, die Johann hier erwähnt hat, ist vielleicht auch so ein bisschen, naja, will man halt eben auch den ehemaligen Gorgoroth-Wirtgefährten vielleicht zeigen, dass man es halt eben kann und dass man halt eben sich weiterentwickelt.
Genau, dieser Konkurrenzgedanke wird da wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielen.
Denke ich mal ganz stark, und das widerspricht sich auch alles nicht. Und nochmal an Johann vielen herzlichen Dank für die Insights, das war mir jetzt so auch nicht bekannt. Und ich denke aber schon, dass halt Godseed da jetzt neue Wege bestreiten will, und das widerspricht sich ja auch nicht. Also ich denke, dass das ist sehr schön ergänzend dazu. Dann gab es noch Kommentare von Pete, der hat einen ganz tollen Punkt gemacht, fand ich, zum Thema Bootlegs wurden durch YouTube-Videos ersetzt. Das hatte er so ja gar nicht auf dem Zettel, aber er hat...
Nee, das ist mir auch gar nicht eingefallen in dem Moment, wobei das ja eigentlich genau die Nachfolge antritt von der Sache her. Das ist ja wirklich genau das, was die früher mit ihren Aufnahmegeräten, die sie irgendwie reingeschmuggelt haben oder die sogar legalerweise mitgenommen wurden auf solche Konzerte. Das haben ja manche Bands tatsächlich auch erlaubt, da irgendwelche 8-Spur-Rekorde oder sogar mitzunehmen oder sich direkt ans Mischpult zu hängen. Das hat sich jetzt mit den Handyaufnahmen, ist ja faktisch genau das Gleiche.
Absolut. Und es gibt sogar Bands, die mittlerweile ihre ganze Karriere letztendlich darauf basiert haben, dass sie selber Konzertmitschnitte auf YouTube gepostet haben, also im Endeffekt offiziell. Mir fällt da Them Crooked Vultures ein, die Band mit dem komischen Namen, wo halt ja Leute von der Dave Grohl zum Beispiel ja mitspielt und der Bassist von Led Zeppelin. Und das erste Lebenszeichen von denen war tatsächlich auch Live-Videos auf YouTube. Die hatten noch keine Platte raus, kein gar nichts, und haben halt die Plattform genutzt, um halt eben über Live-Videos sich halt bekannt zu machen. Und von daher ist der Punkt von Pete und Mike hat da auch in die Richtung eingeschlagen. Absolut richtig. Das kann man so sehen. YouTube-Videos haben letztendlich die Bootlegs auf Schallplatten ersetzt.
Definitiv.
Sehe ich nicht ganz so, um ehrlich zu sein. Also natürlich, dass es da diese Richtung gibt, ist schon richtig, beziehungsweise, dass man halt heutzutage so ein Bootleg selber aufnehmen kann. Aber es gibt auch genügend Konzerte, wo es untersagt ist. Und wenn du damit erwischt wird, wird dir praktisch dein Handy entzogen oder deine Kamera, was auch immer.
Ja, ich kann mich da erinnern, vor 2 Jahren war das tatsächlich auch immer noch so, dass einem ganz normale, nein, nicht Handykameras, sondern ganz normale Digitalkameras mit nicht mal großartiger Aufnahmequalität wurden einem weggenommen am Empfang.
Krass. Also, ja. Und das ist auch jetzt noch so. Also ich glaube, das letzte Mal, lustigerweise bei Gorgoroth letztes Jahr auf dem Konzert, da war das wirklich so. Da stand auch ganz klar, Fotos sind verboten, Videoaufnahmen sind verboten, Handyaufnahmen, und soll das dazu kommt zu einer Anzeige in etwa. Und das ist dann schon krass, ne? Also ja. Es gibt, glaube ich, auch die Seite, die das versuchen zu unterbinden.
Gut, aber dass wir es hier jetzt sagt, würde das ja sogar fast bestätigen, was Pete schreibt. Weil in den 90ern und 80ern war das so, dass du auch durchsucht worden bist nach Tonbandgeräten, weil die Bands halt eben größtenteils, also vor allen Dingen die auf großen Major-Labels waren, auch versucht haben zu vermeiden, dass die Auftritte mitgeschnitten werden. Also ich glaube, hier den beiden ging es jetzt auch vor allen Dingen um die Art der Veröffentlichung, ne? Also wie werden in Gänsefüßchen illegale Aufnahmen oder halt eben Amateuraufnahmen irgendwie halt eben verbreitet. Und ich glaube schon, dass der Punkt valide ist, dass das die Plattform heute halt eben nicht mehr CDs sind oder gepresste Sachen oder gar MP3s, sondern wirklich YouTube sich als Plattform für solche Aufnahmen schon halt eben durchgesetzt hat. Also ich finde den Punkt valide.
Ja, nur die Zukunft wird wahrscheinlich nicht so aussehen wie bei den Bootlegs, dass teilweise Bootleg-Aufnahmen heute teurer sind, also Mitschnitte von Konzerten, die auf CD gebrannt sind, teurer sind als die originalen CDs, die vielleicht die Band als Konzert-Live-Mitschnitt selbst rausgebracht haben. Da gibt es teilweise wirklich solch teure Bootlegs, die so selten sind, wo der Preis dann vielleicht sogar gerechtfertigt ist oder unter Sammlern dann halt normal ist. Ja. Das kannst du mit YouTube natürlich nicht erreichen.
Das stimmt. Also die kommerzielle Ausschlachtung oder das kommerzielle, der kommerzielle Aspekt entfällt dadurch eigentlich mehr, weil du machst natürlich über YouTube jetzt nicht wirklich Geld. Das ist richtig. Aber wie gesagt, nochmal die Verbreitung halt. Also ich lerne auch mittlerweile jede Menge Bands, die wir hier auch besprechen, die ich nicht kannte, halt auch tatsächlich entweder über Spotify oder YouTube kennen. Und ich denke, dass dieser Kanal sehr, sehr wichtig geworden ist. Also finde ich einen spannenden Ansatz, den die beiden Poster hier gemacht haben auf eternitymagazin.de. Um das nochmal zu sagen jetzt.
Kommen wir doch im nächsten Schritt auch gleich zu den Reviews, die wir da leider nur 2 Stück seit der letzten Folge haben. Da wären zum einen Dawn Brood, Caroline. Mhm.
Ja.
Findest du gut, sagst du, wa?
Ja, ich fand's wirklich sehr gut und ich muss auch immer dazu sagen, bei Adorn Blut, ich finde die Band, die hat wirklich sehr viel Herzblut und auch zu ihren Fans und ich finde, das merkt man auf diesen CDs von allen immer. Und ja, dementsprechend, also ich fand das Album auch persönlich besser als der Vorgänger Hammerfeste.
Willkommen im Club.
Und ja, also ich kann es nur sagen, ich finde es sehr gelungen.
Schön, ne? Ich hader immer so ein bisschen mit Adorned Brood. Das ist immer so eine, ja, man könnte schon sagen, Hassliebe fast. ich weiß gar nicht, welches Album ich als erstes hatte von denen. Da hat es mich sehr angesprochen im Nachgang durch die ganzen Live-Auftritte. Die sind ja nun wirklich sehr viel durch die Gegend getourt. Wurde es mir dann ein bisschen zu viel. Das nächste Album, der Vorgänger von Kuningas, ging mir auch nicht ganz so ans Herz, sag ich mal. Aber das ist dann anscheinend doch ein Reinhörer wert, wie du sagst.
Ja, und vor allen Dingen, was halt ist, man muss es wirklich bis zum letzten Song hören, weil ich glaube dann der letzte Legion oder We Are Legions, der hat es wirklich nochmal in sich. Also die heben sich auch ein bisschen so das Highlight bis zum Schluss auf.
Das sollte man häufiger machen.
Ja.
So, und das zweite Review ist über eine Compilation, die kriegt natürlich keine Punkte. Da hat der Martin Bauer geschrieben über Paganizer. Ist ja auch wieder so eine Band, die Leute spaltet. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Und er, soweit ich das sehe, auch. Da kann man jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Über Compilations ist ja sowieso immer so eine Sache, wie man das bewerten soll. Da finde ich es auch ganz gut, dass das Eternity Magazin sagt, Compilations, die Songs gibt es ja schon. Vielleicht sind mal zwei, drei neue dabei. Aber eine Bewertung lassen wir da einfach mal rausfallen.
Ja, macht auch Sinn. Hallo?
Ja, wir sind alle noch da, kein Problem. Mehr Reviews gibt es eigentlich gar nicht. Mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Wir hoffen natürlich, also es liegt wahrscheinlich auch an der Weihnachtszeit, dass da ein bisschen weniger gekommen ist. Wir haben halt auch alle Leute noch ein bisschen Familie. Da muss man halt auch gucken, wie man an die Geschenke kommt und deswegen ein bisschen weniger Zeit im Dezember. Stört uns aber nicht. Stattdessen gibt es ja auch Konzerte in Berlin und Umgebung und auch in ganz Deutschland, die uns da erreicht haben. Am 28.12. direkt zwischen den Feiertagen in Bitterfeld, zum Beispiel Inquisition. Möchte da jemand was zu sagen?
Ich bin da.
Du bist da. Du bist tatsächlich in Bitterfeld. Was machst du denn da? Ist da irgendwie Familie oder Bekannte oder Verwandte?
Nee, eigentlich gar nicht. Aber von Leipzig aus fährt ein Zug hin und ich finde persönlich den Verein Fest in Bitterfeld auch sehr gut, weil die halt doch immer mal ein bisschen nicht so gute Konzerte haben und das auch meistens keine Touren sind, sondern irgendwelche selbst zusammengebastelten. Und dementsprechend, also es ist halt lustig, weil plötzlich geht man in Bitterfeld was.
Plötzlich geht in Bitterfeld was. Und dann am 29. hinterher gleich nochmal Inquisition. Die haben sich gedacht, ach Mensch, wenn wir schon mal da sind, dann hauen wir doch noch einen raus. Bist du da auch, Caro?
Nein.
Warum denn
aber
nicht?
Aber die Halle ist sehr schön, ne, weil Speyer doch ein bisschen weiter weg ist. Und Satan's Convention ist ja von Burning Stage. Und es ist halt ein bisschen größer. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, nee, ich supporte dann doch die kleineren Sachen. Allerdings, ich kann sagen, die Halle in Speyer, ich war dort auch schon mal, ist wirklich sehr schön. Und ich denke auch mit dem Aufgebot, also Torg, Inquisition, Baptism, also es ist wirklich, es lohnt sich sicherlich für jemanden auch dorthin zu fahren. Der Black Metal mag natürlich.
Das ist immer die Voraussetzung. Da sind wir hier aber, glaube ich, doch in einer guten Runde. Wir sind ja doch ein bisschen sehr tolerant. Berlin hat natürlich auch ein paar Sachen zu bieten, sogar in kürzerer Zukunft. Six Feet Under spielt bald demnächst hier in K17 am 20.12. Am 21. direkt auch im K17 Finsterforst. Ich zähle mal jetzt die da noch zusätzlich mit dabei sind, nicht auf. Es gibt da genug Seiten, auf denen man gucken kann. K17-berlin.de ist da eine Anlaufstelle. Im SO36 sind, glaube ich, auch noch Konzerte. Da muss ich jetzt selber erstmal nachgucken. Nicht, dass ich hier irgendwelchen Mist erzähle. Natürlich auch wieder sehr spannend. Weiß eigentlich jemand, wo der Name SO36 herkommt?
Nein.
Das ist schon mal super. Ich kann es auch nicht erklären. Traditionsreiche Halle, die 1861 als Biergartenlokal eröffnet wurde. Aha, ist das auch die in Berlin? Nee, das ist eine andere. Oh, Wikipedia-Artikel zu SO36. Herrlich. Postzustellbezirk, ehemalig Kreuzberg, 36, kurz gesagt. Schön. Daher kommt der Name. Ist ja spannend. Wieder was gelernt? Wundervoll. Wikipedia ist unser König. Wenn Sie mir jetzt noch sagen wollen, was es da gibt, dann wäre das natürlich cool. Toxpack, Mensch, das ist ja auch witzig, aber das ist nichts für uns. Nö, da ist nichts. langweilig. El Niño, 25. März, ist noch lange hin. El Niño ist schon geil.
Ninja, die sollen live ziemlich cool sein. Also ich höre immer wieder in ihre Platten rein und bin überrascht, dass die wirklich Arsch kicken. Also ja, ist mit Sicherheit live ein ziemliches Brett. Ja.
Auf jeden Fall. Aber Enslaved genauso, die spielen auch im SO36 am 3. April. Ist zwar noch lange hin, ich kann es trotzdem schon mal sagen. Ja. Enslaved ist natürlich auch ein Klassiker. Also da, ich glaube, da gehe ich hin. Jetzt, wo ich sehe.
Da, ich habe die zweimal live gesehen und musste immer, ich fand es immer sehr spaßig. Ich glaube, die nehmen das auch alles nicht so wahnsinnig ernst, was sie machen. Enslaved, kann das sein? Nee, warte.
Ja.
Jetzt habe ich sie gerade durcheinander. Ja, Enslaved, die nehmen es ernst. Nee, ich war gerade.
Die sehen auch schon so aus, als ob sie es ernst nehmen.
Enslaved nehmen es ernst. Nee, ich war gerade bei einer anderen Band. Aber Enslaved sind geil. Da habe ich in die letzte Platte auch reingehört. Die hat so einen sehr eigenwilligen Namen mit vielen A's und sowas drin.
Muss ich ja
recherchieren. Und die driften eigentlich immer mehr so in Richtung Post-Metal.
Das ist schon sehr progressiv, was sie da auf der neuen Platte hatten. Das ist gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber ich glaube, selbst die Hardcore-Fans finden das ganz cool.
Ich werde sie mir auch mal live anschauen, weil ich glaube, live kommt das wahnsinnig gut. Das ist auf Platte, glaube ich, wirklich so Kopfhörermusik, aber live ist das bestimmt eine sehr coole Sache. Ja, und dann haben wir ja noch, weil wir gerade bei live sind, am 11.01. ist noch die Nürnberger Schlachtnacht, da werde ich hinfahren, weil ich dann doch auch endlich mal Eisregen live sehen will, weil auf der ersten Nürnberger Schlachtnacht, das ist eine Kooperation mit dem Wolfszeit-Festival, das ist am 11.01. in der Rockfabrik Nürnberg und da sind Eisregen, bringen eine 100 Minuten Best-of-Show mit dem Untertitel Verboten gute Songs. Da wissen wir schon ganz genau, was dann abgehen wird an dem Abend.
Na, wenn es um Eisregen geht, dann werden sie wahrscheinlich ein paar Songs spielen, die wirklich erst für die Leute ab 18 gedacht sind.
Denke ich mal auch. Waag sind dabei, 80 Minuten Show.
80 Minuten Waag?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist jetzt nicht, kann man sehen, wie man will. Dadurch, dass Waag so viele Konzerte spielen, kann es auf Dauer langweilig werden. Wenn man es einmal sehen will, es ist okay.
Ansonsten sind noch Debauchery dabei, Syntech und Ritual Killing. Und wir fahren jetzt aus Oberbayern am 11. dann einfach mal in die fränkische Nachbarschaft und schauen mir das mal an, weil das scheint ja eine ganz schöne Geschichte zu sein. Es geht los, 16.30 Uhr ist Einlass und dann geht es ab 21.40 Uhr spielen dann Eisregen. Und dann bin ich mal gespannt.
Ob du das so lange durchhältst.
Das werde ich auf jeden Fall tun, aber ich bin...
Trink Cola.
Ich trink Cola, genau. Auf dem Metal-Konzert Cola trinken, nee.
Sowieso, aber nur mit Whisky drin. ein weiteres Konzert, 19.12. Graveyard. C-Club. Warum steht da keine Uhrzeit? Ist doch doof. Aber Graveyard kann man sich live auch mal antun. Die sind auch sehr lustig. Also ich glaube, die nehmen sich auch schon ziemlich ernst, aber... kann man sich auch mal antun. Ich habe es leider bis jetzt immer nur auf Konzertmitschnitten gesehen. Aber da kam die Stimmung schon recht gut rüber. Und im C-Club ist sowieso eigentlich immer gute Stimmung. Mhm. Da geht normalerweise immer gut die Post ab. Ob das jetzt bei Graveyard auch der Fall sein wird? Mhm. Ich hoffe es. Ich gehe nicht hin, leider. Ist ja auch schon morgen. Scheiße.
Ja.
Ja, also musst du schon sehr spontan jetzt noch entscheiden. Und losfahren.
Und jetzt, nee, jetzt, heute ist ja der 18. Ich wohne doch in Berlin, da ist es doch nicht weit für mich zum C-Club.
Ah, okay.
Mach's. Leider, ja. Jetzt kommt eigentlich, wir driften jetzt schon wieder so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Wir müssen jetzt mal hier zurückkommen.
Noch was Aktuelles auf Eternity.
Ja, genau.
Das dürfen wir nicht vergessen.
Die Verlosungsmöglichkeiten haben wir ja auch noch. Und solche Sachen von Treasure Hunt.
Ja.
Bloodstained Coffin, Caro.
Ja. Also eigentlich alle drei Bands, die bisher daran teilgenommen haben, Vargsblock, Antyra und Bloodstained Coven. Das ist praktisch so eine neue Rubrik, wo wir Bands ein bisschen vorstellen. Und ja, eigentlich bei allen Bands gibt es die Möglichkeit, CDs von dieser Band zu gewinnen, damit man auch mal einen musikalischen Eindruck hat.
Also einzelne CDs oder gibt es dann gleich eine ganze Diskografie zu
gewinnen? Nee, einzelne
so Diskografie. So du nicht.
Also es wäre ja auch ein bisschen viel verlangt, weil das spenden die Bands sozusagen selber, muss man da ja zu noch ganz lieb sagen. Hm. Und ja, wer daran teilnehmen will, steht dann immer da zu der jeweiligen Band. Und im Laufe der nächsten Wochen werden dann mehrere solche Folgen, nicht immer mit Verlosungen, aber es werden halt, wie gesagt, noch mehr Bands vorgestellt.
Das klingt doch schon mal gut. Also Aufruf an alle, mitmachen und wirklich kleine Schätze gewinnen.
Ja.
So sieht's mal aus.
Sonst behalte ich die alle.
In mehrfacher Ausführung oder was?
Ja, nicht. Nein, also zum Beispiel jetzt von Bloodstained Coven habe ich zwei Alben, von Wagsburg gibt es auch zwei Alben, Antyra, glaube ich, sind sogar drei, muss ich mal schauen, die kriege ich demnächst noch. Und ja, aber wie gesagt, es gibt ja jetzt schon immer mehr Bewerber für eins. Also die werden auf jeden Fall rausgeschickt, ich behalte die nicht.
Schade eigentlich, wa? Aber vorher nee. Schön MP3 ziehen, wa? Hm, ist klar.
Nee, die sind sogar eingeschweißt, ne? Die bleiben dann auch
so. Oh, sehr gut. Herrlich. Ja. Bloodstained Coffin würde mich sogar interessieren. Ich glaube, ich nehme teil. Darf ich das eigentlich?
Darfst du eigentlich
nicht? Nein.
Verdammt. Steht das irgendwo?
Nee, steht eigentlich nirgendwo.
Einfach mal.
Genau, verbietet es dem Georg doch ruhig.
Ja, ja.
So genau, ist, es ist so hier ist verboten. Es hier.
Kauf die gute Musik.
Da musst du mit Katja reden, nicht mit mir. Sie ist die Chefin.
Ja. Ein Raunen geht durch die Menge.
A-Wort.
Warum denn?
Nur so.
Welches? Kruzewitz, Kalinowski oder Katja? Such dir eins aus. So, wir spielen ja am Anfang unserer Sendung immer so einen herrlichen Teaser ein. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich da relativ wenig dran beteiligt bin. Caro, weißt du was von?
Nein.
Verdammt, ich weiß da genau. Du? Nee, war?
Was aus? Aber.
Ja, wir denken uns jetzt eine schöne Geschichte zum Teaser aus.
Ich glaube, das ist einfach nur Maurice hat das ja irgendwie gemacht oder der Kai. Einer von beiden. Also ich glaube, Kai schneidet das ja immer zusammen, wenn ich mich nicht irre. Oder Maurice. Einer von beiden. Und ich nehme mal an, es geht darum, dass dieser Teaser halt was selbstgebasteltes ist und warum das zum Beispiel keine Melodie sein kann oder so.
Genau, wir sind gefragt worden, was das überhaupt ist und das wird, glaube ich, irgendwie ja zusammengestellt aus Sachen, die verfügbar sind, ne? Weil man ja, wie du sagst, ja nicht jetzt rausgehen kann sich so ein bisschen was zusammen. Habe ich auch schon leidvolle Erfahrungen gemacht, weil ich irgendwann auch mal auf meinem Blog irgendwie halt auch so irgendein Metal-Intro mal gebastelt habe und plötzlich habe ich dann mal eine Anfrage bekommen, ob ich das nicht sein lassen könnte. Also das ist nicht ohne, aber unser Teaser ist koscher, gell?
Soweit ja, ansonsten würden wir ihn wohl nicht mit reinnehmen. Und da Maurice sich da ziemlich gut auskennt, kann ich mir vorstellen, dass er da schon recherchiert haben wird.
Ja, also wenn er mal nicht mehr auf Kindlein aufpassen muss, kann er uns das ja nochmal erzählen, wie das Ding entsteht. Und dann können wir das nochmal publizieren, würde ich sagen.
Vor allem, wer da auch alles mitspielt, beziehungsweise welche Bands da alles drin sind. Also ich weiß, dass eine Band drin ist, weil ich selbst in dieser Band bin. allerdings kann ich die anderen leider überhaupt nicht zuordnen. Trotzdem sage ich schon mal danke dafür, dass die da sich auch bereit erklärt haben. Sie müssen ja auch ihr Einverständnis durchaus erklärt haben dafür. Beziehungsweise wenn dann ihre Musik auch unter einer bestimmten Lizenz über Creative Commons rausgebracht haben. Und dann darf man die natürlich auch benutzen, auch ohne ihre Zustimmung, wenn sie es natürlich unter der richtigen Lizenz getan haben. Weiß eigentlich einer von euch, wer das eingesprochen hat?
Nein.
Ich überlege da jedes Mal, war das was? Das klingt so ein bisschen wie Dan, nur ein bisschen anders halt.
Nee, ich bin's, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Also die ganzen Teaser-Monologe, die ganz am Anfang reingeschnitten werden, die sind ja von Folge zu Folge unterschiedlich. Und das war, glaube ich, einmal ich und dann war es, glaube ich, einmal Maurice. Und ganz am Anfang, beim ersten Mal, warst du's, Georg. Und,
echt jetzt?
Ja, ja. Und geh raus aus meinem Kopf oder sowas hast du da gesagt. Und, aber dieses Gesprochene und sowas, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich...
Ach so, nee, ich meine tatsächlich dieses Eternity Metal Talk, was da kommt.
Das klingt...
Und das ist ja jedes Mal gleich und da überlege ich jedes Mal, könnte auch Maurice sein mit übelst vielen Kompressoren und Equalizern drauf?
Ich finde, es klingt wie Maurice, aber da muss er sich das nächste Mal outen, ob er es war oder nicht oder ob er das im unterirdischen Labor irgendwie hergestellt hat oder so, keine Ahnung.
Ja, letzte Woche kam da ist mir aufgefallen, wurde mir zugeschickt, ich weiß nicht, von Maurice, glaube ich, von der Uni Leipzig kam, warst du das?
Nein, aber ich bin an der Uni Leipzig und ja, wie gesagt, das ging ja dann rum.
Genau, also an der Uni Leipzig wurde von einem, ist das ein Sprachwissenschaftler?
Ja, das ist eigentlich, also so ein Hals-Nasen-Ohrenarzt und aber, ich glaube eben ein Medizinprofessor mit dem Schwerpunkt eben, wie nennt man das denn? Hals-Nasen-Ohrenarzt. Da gibt es bestimmt irgendeinen lateinischen Begriff für. Und der macht da diese Forschung eben, dass praktisch Metaller, die growlen, angeblich keinen Schaden an der Stimme haben.
Wenn sie es richtig machen.
Genau.
Ja, aber das hat er auch hervorgehoben. Er hat da, glaube ich, 6 Probanden gehabt in dem Fall und alle halt gut trainiert in ihrem Gesang und keiner hatte irgendwelche bleibenden Schäden. Den einzigen Unterschied, den er festgestellt hat, ist die erhöhte Schleimproduktion im Rachen. Fand ich auch sehr lustig, aber ist ja irgendwo logisch, denn der Hals muss sich ja trotzdem regenerieren in einer gewissen Weise und er schützt sich, indem er da entsprechend viel Schleim entwickelt. Klingt jetzt erstmal eklig, aber ist auch so. Eine entgegengesetzte Studie habe ich entdeckt aus, was ist das, Holland. Allerdings ist das nicht wirklich eine entgegengesetzte Studie, sondern die hat andere Probanden dafür benutzt. In einem Zeitraum, in dem Death Metal halt gerade groß wurde, in der Gegend um Nijmegen oder Nijmegen vermutlich ausgesprochen. Da haben sie festgestellt, dass viele, viele Kinder und Jugendliche durch diese Musik gesundheitliche Schäden am Hals-Nasen-Rachenraum davongetragen haben. Eben dadurch, dass sie selbst das Growlen ausprobiert haben und da natürlich die falsche Technik benutzt haben.
Also im Endeffekt sind beide Studien, finde ich, absolut unnütz, weil alles ist schädlich, wenn man es richtig macht. Ja, du kannst dich aus 38 Kilometern auf die Erde runterstürzen. Wenn du das richtig machst, ja,
kommst du sogar unten an.
Und bist unverletzt, ja, wie wir kürzlich gesehen haben. Du kannst auch an allem, was, wenn du alles Mögliche falsch machst, kannst du halt eben Schäden davontragen. Und ich habe selber 8 Jahre sehr viel geschrien und habe das einigermaßen überlebt. Ich habe da keinerlei Technik oder sonst was gehabt, sondern ich habe sehr kräftezehrend meinen Gesang zelebriert. Und aber jetzt irgendwelche Folgeschäden oder sowas habe ich keinerlei davon getragen. Und letztendlich mal, wenn man halt jetzt ewig lang rumkrault und ist halt eben 11 Jahre alt und macht es halt eben falsch, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwann mal halt die Stimmbänder wirklich ausgeleiert sind oder sonst was. Aber so professionelle und trainierte Crawler, ich denke, die man muss sich warm machen, das ist so das Erste, glaube ich, was man befolgen soll. Man muss so ein bisschen schauen mit Getränken, es sollte nicht zu kalt sein und solche Sachen. Also das kriegt man aber alles halt eben dann auch irgendwann mal mit. Und also
spätestens, wenn einem die Milch aus der Nase rausfließt, weiß man, oh, Milch sollte man vielleicht auch nicht trinken.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja dann meistens wirklich selber, ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und entsprechend.
Das ist aber auch tatsächlich von Sänger-Sängerin zu Sänger-Sängerin unterschiedlich. Manche trinken einfach nur Tee, manche trinken Bier, manche trinken nur stilles Wasser. Da ist es dann wahrscheinlich auch einfach davon abhängig, was einem schmeckt, beziehungsweise was einem subjektiv doch hilft.
Ja, das muss man ausprobieren. Da gibt es halt eben auch ein paar, denke ich, unter Sängern halt ausgetauschte Tricks, was man halt eben dann so machen kann. Gibt ja dann die Sachen mit Honig und halt eben auch so Salbeitee oder solche Geschichten, habe ich dann auch irgendwann mal darauf zurückgreifen müssen, weil ihr wisst ja auch, wenn du halt mal so 6-7 Auftritte hintereinander hast, dann geht das schon an die Substanz. Das ist schon so. Und da muss man dann halt eben mal schauen, da guckt man sich von anderen Sängern halt auch ein paar Tricks ab und so. Und aber nochmal zu diesen Studien, das ist halt unnützes Wissen, finde ich, weil das ist mit allem so, wenn man etwas falsch macht, man kann falsch durch die Tür gehen, dann hast du eine Beule am Kopf. Und das ist halt eben mit solchen Sachen auch. Und ich denke, das Potenzial oder die Anzahl von Leuten, die so ohne weiteres, ohne Vorkenntnis auf die Bühne gehen und in den ein Crawlen ist dann doch recht gering. Also das sind dann doch meistens Leute, die...
Ein bisschen Training gehört dann halt doch dazu.
Und was ich noch finde, ich meine, die Bands, die da jetzt erwähnt worden sind, er sagt ja professionell, die Tuns, die machen auch regelmäßig Training in der Hinsicht, oder also was heißt Training, die proben halt und dementsprechend wird auch sicherlich der Gesang dort getrainiert. Aber was ich mir sage, es sind ja nun nicht Bands, die jetzt wirklich monatelang auf Tour sind oder sowas, sondern das sind halt eigentlich immer so wie kleine Untergrundbands, die vielleicht einmal im Monat einen Gig haben oder auch mal eine kleine Tour. Aber dementsprechend, die Stimme wird ja da auch nicht so belastet wie vielleicht jemand, keine Ahnung, irgendeine Band halt.
Naja, aber ich denke mal, die Sänger, die sie da ausgewählt haben, werden schon auch sehr regelmäßig proben.
Ja. Ja, und also muss schon sagen, also wenn ich jetzt so Leute sehe wie den Corpse Grinder Fischer von Cannibal Corpse, was der echt wenn der echt auf Tour geht und du guckst dir dann mal so die Tour-Terminliste an von Cannibal Corpse und dann stellst du dir echt vor, dass der Typ halt eben mit seiner Band 2 Monate weltweit unterwegs ist oder irgendwie ein halbes Jahr oder so und eigentlich fast jeden Abend auf der Bühne steht, dann bangt der ja auch noch wie ein Tier und rührt da halt eben, bei dem, habt ihr mal ein Interview mit dem Sänger von Cannibal Corpse mal gehört?
Ja, das ist total geil, aber ich glaube, da war er schon 2 Monate auf Tour, da hat er sich genauso angehört wie auf der Bühne, nur leiser.
Ja, das geht das ist, dann merkst du halt eben, dass der wirkt, das geht halt schon an die Substanz. Also das ist nicht ohne. Das ist schon, auf jeden Fall ist Metal für alle Beteiligten, nicht nur für die Sänger, sondern ich denke für alle Beteiligten ein sehr intensives Erlebnis, wenn du das auf der Bühne machst. Und je nach Musikstil, aber halt gerade so die Death-Metal-Shouter, und das weiß ja nun Georg von uns am besten, glaube ich, das ist schon richtig kräftezehrend und das muss man sich halt auch, da muss man sich drauf einlassen, da muss man auch üben, da muss man ein bisschen mit Atemtechnik arbeiten und so, und das ist nicht ohne.
Es ist ja auch ein anerkannter Gesang und genauso schlimm ist es ja für Pop-Sängerinnen jetzt eigentlich auch, die können nach 2 Monaten garantiert eigentlich auch 2 Wochen lang nur Ruhe haben. Für die ist das ja genauso kräftezehrend. Das ist ja alles trotzdem noch eine gewisse körperliche Betätigung, die halt einfach auch auf die Knochen geht. Ja. Nicht nur auf den Hals oder auch was auch immer.
Auf jeden Fall auch da, weil wir das Thema YouTube hatten, der Kursierte kürzlich ein Video mit einem Mikrofonmitschnitt von Britney Spears. Die Frau, die kann schon singen, also ne, in ihrem Genre, das ist schon so. Aber dann haben sie wirklich halt mal mitgeschnitten und ich meine, die hat ja nun einen recht interessanten Lebensstil auch. Dann haben die wirklich mal auf dem Mischpult das mal mitgeschnitten, was die da original singt, da fällst du tot um. Ja,
aber so wie die da rumzappelt, ist es aber auch ehrlich gesagt kein Wunder. Also so viel Bewegung, während ich singe, könnte ich nicht machen.
Nee, klar. Und da geht die Show und dann wird dann halt eben getriggert und da wird mit Aufnahmen und mit Samples gearbeitet, ganz klar. Ne? Aber das geht halt für die meisten Metal-Bands geht das halt eben nicht. Und dann ist halt eben auch nicht immer die Performance halt eben 1A. Ne? Das ist schon so. Also ich habe auch schon Metal-Konzerte erlebt, wo ich hinterher raus bin und habe gedacht, ach du liebe Zeit, ne?
Hättet euch mal, musste das jetzt sein?
Hättet ihr euch mal nicht einen Tag mal eine Auszeit nehmen können, um zu regenerieren, weil das war ja wohl gar nichts. Ne? Das ist schon so. Das passiert.
Leider ja, leider ja. Musikradar hat eine interessante Liste rausgebracht mit den besten Metal- und Proc-Metal-Drummern. Also das überhaupt in einen Topf zu werfen, finde ich schon mal sehr interessant. Weil ob nun Metal-Drummer oder Proc-Metal-Drummer, das macht, glaube ich, schon einen ziemlich großen Unterschied.
Voll, ja. Und es ist auch schön, dass wir jetzt einfach mal über Drummer reden, wenn der Maurice nicht da ist. Das finde ich jetzt...
Ja, das ist dann wenigstens auch mal ein bisschen objektiv. Ja?
Richtig. Also die Liste, die ist wirklich spannend. Und gut, das ist eh immer subjektiv, weil ist jetzt der 11. Platz ist der Gavin Harrison von Porcupine Tree. Und den halt jetzt zum Beispiel halt eben in einen Pool zu werfen, das ist ein fantastischer Drummer. Aber Nummer 10 ist dann gleich Dave Lombardo von Slayer, wo man jetzt sagt...
Das ist auch ein geiler Drummer, kannst du nichts sagen.
Auf jeden Fall, aber es sind die jetzt halt eben dadurch, dass gerade diese beiden Genres jetzt Porcupine Tree, was ja wirklich Prog-Rock ist und Slayer natürlich ist fucking Slayer, da kannst du eigentlich die Arbeit dieser beiden Drummer eigentlich ganz schwer, ich find, man mag solche komischen Charts sowieso, weiß ich immer nicht so ganz genau, was das soll, aber das geht wahrscheinlich jetzt auch, weiß nicht, das wird ja von den Lesern jetzt bei Musikradar halt eben gewählt. Gut, und da sollen die Leser natürlich jetzt einfach auch mal sagen, wer ihnen halt eben am besten gefällt. Also von daher, wie du sagst, ist die Mischung interessant. Der 9. Platz ist dann Dan Searle von Architects. Das ist ja mehr so eine Prog-Gent-Band, sagen.
Ja, aber der Stil von dem Drummer unterscheidet sich halt schon von den anderen dann schon wieder. Weil, der spielt halt einen sehr smoothen, jazzigen Sound eher.
Acts werden gerade in UK, glaube ich, aber auch ziemlich abgefeiert, weil die jetzt... Ja. In dem ganzen Prog-Umfeld, also der ganze Prog-Rock wird gerade jetzt durch Gent und Meshuggah und sowas alles ein bisschen härter, wieder ein bisschen härter, was ich ganz spannend finde. Natürlich jetzt gerade die Gent-Bands sich, denke ich, im Prog-Rock oder Prog-Metal natürlich am besten fühlen, jetzt so vom Genre her. Und es ist auch interessant zu sehen, eben auch das Prog-Magazin zum Beispiel jetzt halt eben Architects und andere Bands dieses Genres halt featured. Und insofern ist der Platz von Dan Searle als wirklich jetzt jemand, der so ein Coming Talent ist, natürlich ist absolut hochverdient, ganz klar.
Da würde er sich wahrscheinlich auch freuen, dann gleich hinter Chris Adler zu sein, der nur wieder einen ganz anderen Stil spielt, der immer riesen Sets hat, der Drummer von Lamb of God. Ja. Was der da treibt hinter seinem Schlagzeug, den muss man auch mal live gesehen haben auf jeden Fall. Chris Adler ist schon eine Marke auf jeden Fall.
Ich finde auch, Chris Adler ist die Rhythmusabteilung von Lamb of God ist eigentlich das, was die Band rausreißt. Ist meine Meinung. Ich mag Lamb of God sehr, aber wenn man die Alben wirklich mal anhört, stellt man wirklich fest, dass gerade dieses Rhythmische und halt wirklich der Bassist und der Chris Adler halt an den Drums, die reißen eigentlich die Band raus. Aber wir hatten das Thema ja schon, Lamb of God, die sind in USA riesig und das werde ich nie so ganz verstehen, weil ich finde sie toll, aber ich finde sie nicht so toll. Meine Meinung. Ähnlich geht es mir mit dem nächsten, das ist nämlich Lars Ulrich.
Naja, das ist ja nur, also über den kann man auch sagen, was man will. Ob er nur gut drummen kann oder nicht, er ist Metallica.
Er ist Metallica, aber ich dachte halt schon, ich meine, hier steht die 11 Best Metal und Prog Metal Drummers und ich verstehe bis heute, ich bin Metallica-Hörer der ersten Stunde, aber Lars Ulrich ist für mich kein guter Drummer, Punkt.
Er spielt schon solide, da kannst du nichts sagen, aber er ist auf jeden Fall kein herausstechender Drummer.
Banddienlich, also das passt alles zu Metallica, denke ich, sehr gut. Und eben. Auch nicht der Einzige, also auch der Drummer von Cannibal Corpse, die ich schon vorhin erwähnt habe, ist für mich kein wirklich hervorragender Drummer, aber er spielt halt wirklich genau sein Ding in seiner Band und das ist absolut klasse, ne? Aber ja, Ulrich... Wenn man dann nämlich halt eben den Nächstplatzierten zum Beispiel sieht, Thomas Hake von Mission, muss man wenig zu sagen, glaube ich.
Ja.
Ja. Oder Neil Peart von Rush natürlich, einer der wirklich genialsten Drummer, die da draußen halt eben rumtrommeln.
Aber auch schon wieder sehr abgefreakt auf jeden Fall, was der so spielt.
Ja, ich finde bei Peart halt eben wahnsinnig interessant, dass er halt seinen Drumstil irgendwann mal mitten in seiner Karriere komplett umgebaut hat. Ja, der ist ja nochmal nach schon damals 15 Jahren oder 20 Jahren Karriere zu einem Drumlehrer gegangen und hat sich komplett umgebaut. Also er hat seinen kompletten Drumstil umgemodelt. Und das finde ich natürlich spannend, wenn jemand hergeht und sagt, so, jetzt vergesse ich, was ich weiß und alles, was ich bisher gemacht habe und lerne einfach nochmal meinen Job komplett neu.
Ja, dass das überhaupt funktioniert, finde ich schon mal beeindruckend.
Gut, klar, man kann, das gilt, glaube ich, auch für alle Instrumente. Du kannst letztendlich, indem du einfach dein Instrument änderst und umbaust oder halt eben auf eine andere Marke oder eine andere Stimmung oder sowas umswitchst, kannst du schon deine Arbeitsweise ändern. Aber das ist halt, Neil Peart ist halt natürlich auch eine Größe bei den Drummern und ich glaube, der wird in der ewigen Bestenliste der Drummer eh immer ganz weit vorne sein. Also,
das nehme ich mal auch.
Dann kommt natürlich als nächstes auf Platz 4 der unvermeidliche Mike Portnoy.
Dass der in der Liste drin ist, ist berechtigt. Klar ist er ein super Drummer. Was da nun so ablief mit Dream Theater, ist sowieso auch so eine Story für sich. Ich glaube, da kann man auch ziemlich lange selber drüber reden. Er spielt schon sehr proggig. Also er ist so wahrscheinlich in der Liste einer der am proggigsten spielenden Drummer überhaupt. Aber er ist auch ziemlich selbstverliebt, habe ich immer das Gefühl.
Ja, und das ist ja auch nicht... Ich glaube, sehr viele Künstler und sehr viele Musiker sind selbstverliebt. Ich gehöre das auch manchmal so ein bisschen dazu. Ich sehe es auch gerade, das ist Drummers of All Time, diese Liste. Also jetzt nicht.
Das heißt, sie wird aktualisiert.
So. Und da gebührt Portnoy mit Sicherheit einen Platz, auch sehr weit vorne, weil ich hätte jetzt auch eingeschränkt mich wundert, weil in 2012 hat Portnoy für mich nichts gemacht. Einen Platz in so einer Liste jetzt gerechtfertigt hätte, aber da es um auf All Time geht, kann man das mal so stehen lassen. Da ist der Platz 4 mit Sicherheit verdient. Ganz spannend finde ich den Platz 3.
Von dem habe ich noch nie was gehört.
Matt Hepburn, ja, sieht mir genauso.
Ist ein Wahnsinnsdrummer. Also wenn ihr schaut euch auch mal Live-Videos von der ist vor allen Dingen nicht nur bei Periphery unterwegs, sondern der trommelt auch mal so bei so nebenher bei anderen Bands rum.
Aber dann nur so als Session-Musiker oder als Live-Musiker, aber jetzt nicht irgendwie fest in irgendeiner anderen Band, weil ich habe von dem noch nie was gehört.
Ja, ich schon, weil ich halt eben recht jetzt im letzten halben Jahr oder drei Jahr recht viel halt auch Gent und solche Sachen gehört habe. Und Periphery zählt man eigentlich jetzt zu Gent auch so dazu. Periphery ist auch so eine Band, die sehr im Prog-Metal-Bereich halt jetzt im letzten Jahr, sag ich mal, sehr aufgemischt hat. Und ist halt auch so ein Coming-up, ich sagen, für viele Leute, weil er ein unglaublich guter Techniker ist, wirklich sehr, sehr eigensinniger Trommler und also ich denke, da ist auch viel Geschmäcklerisches dabei. Es kann sein, dass der bei so einer Liste nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon gar nicht mehr auftaucht. Aber Periphery räumen halt eben mit allem, was sie so die letzte Zeit gemacht haben, halt eben auch massig ab in der Szene und ich denke, dadurch ist ich denke auch, der Platz ist ein bisschen hoch. Ja,
also es sei ihm gegönnt, ich habe ihn noch nicht gehört, ich weiß nicht, wie er spielt, von daher schön für ihn auf jeden Fall.
Ja, ja, absolut, aber wie gesagt, es ist schon ein überraschender dritter Platz, würde ich sagen, weil, gut, The Ref, zu dem kann ich jetzt gar nichts sagen.
Weil ich kann auch nur sagen, dass ich Avenged Sevenfold ist jetzt auch nicht unbedingt meine Musik. Ich weiß nicht, ob ich es Deathcore nennen soll oder doch lieber Metalcore. Sind wir wahrscheinlich alle nicht so Riesenfans von. Vom Drumming her ist es für mich eigentlich immer das Gleiche. Schnell, langsam, schnell, langsam, schnell, langsam immer im Wechsel und irgendwann wird halt ein geiler Sound draus.
Ja, ich denke, da ist halt, das ist ja auch der Trommler, ich denke, da ist auch viel Emotion dabei, weil er ist ja nun gestorben und Portnoy ist ja für ihn eingesprungen dann und so. Ja, also ich denke, da ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen, ist jetzt auch so ein bisschen Emotion dabei, dass man ihn halt natürlich jetzt auch irgendwo zum Denkmal setzen will. Ist ja auch absolut aller Ehren wert.
Dann schlecht war er auf keinen Fall. Ich habe zwei Alben von denen und ich finde die auch auf jeden Fall geil, aber es war jetzt nicht so, dass der irgendwie in der Band herausgestochen ist.
Ja, und ich fand jetzt die Musik auch nicht exotisch genug, dass ich jetzt gesagt hätte, wow, das habe ich jetzt gehört. Und das ist jetzt bei Platz Nummer 1 zum Beispiel anders. Ich meine, jeder, der, also ich kann mich genau an die Situation erinnern, als ich das erste Mal einen Slipknot-Song gehört habe und gedacht habe, leck mich am Arsch. What the fuck ist das denn? Und vor allen Dingen halt Joey Jordison, der halt echt hinter den Trommeln, das ist echt unglaublich. Also ich glaube, vor allen Dingen merkt man es halt auch, wenn er mal andere Sachen spielt. Er ist ja irgendwann mal für Lars Ulrich eingesprungen, als der im Krankenhaus war und hat dann mal 3 oder 4 Metallica-Songs mitgerockt. Und deswegen sage ich halt, ne, wenn du Joey Jordison hörst, wie ein Metallica-Song trommelt, dann merkst du erstmal, was man aus einem Metallica-Song machen könnte. Ist jetzt gemein, aber Joey Jordison ist schon auf jeden Fall ein Ausnahmedrummer. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ich mir vor allen Dingen vorstelle, was für einen Scheißdreck der Mann dann halt noch auf dem Kopf hat, geschminkt und er hat noch Klamotten an, dann hat er irgendwelche Äste an den Armen und dann trommelt er immer noch wie ein junger Gott. Also das ist schon.
Das interessiert ihn wahrscheinlich einfach ja nicht. Der spielt einfach seinen Stiefel.
Den kannst du
und
einen Eimer über den Kopf stellen oder so.
Nein, du, den kannst du doch selbst irgendwie in der Gegend rumdrehen auf Stühlen, die an dir festgebunden ist und dann spielt er auch auf dem Kopf noch weiter. Das ist dem völlig wurscht.
Es ist wohl so, ja. Also von daher ist der erste Platz für Jordison auf jeden Fall, denke ich, sehr verdient, weil er ist schon wirklich ein Ausnahmetalent und hat, denke ich, auch viel dazu beigetragen zum Erfolg halt auch von Slipknot. Ja.
Was tatsächlich nur an der ganzen Liste so ein bisschen stört, ist, guck dir mal die Nationalitäten an.
Ja, also
Ami, The Ref weiß ich jetzt gar nicht, das ist ein Ami.
The Ref ist auch ein Ami.
Matt Halpern wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, das sind Engländer Periphery. Müsste ich jetzt aber nachschauen.
Weiterhin englischsprachig. Ja. Mike Portnoy, Englisch. Neil Peart, Englisch. Thomas Hake ist wahrscheinlich
Schwede.
Genau.
Ja. Hake ist Schwede, dann ist natürlich Neil Peart Kanadier.
Na gut. Nordamerika.
Ja, Nordamerika. Lars Ulrich ist Däne, aber trotzdem auch Nordamerika. Ist schon richtig. Chris Adler ist ja, nur ich denke, das ist halt auch jetzt, wenn man, das ist jetzt musikradar.com, das ist eine, denke ich, auch englischsprachig dominierte Webseite. Wenn du natürlich jetzt so eine Umfrage machen würdest, zum Beispiel beim Eternity-Magazin oder anderen Musikpublikationen hier in Europa oder in Deutschland, würde die Liste natürlich anders aussehen. Da würden, denke ich, jetzt dann auch Leute von, nicht gerade Manowar, das sind ja nur auch Amis, aber halt, Musiker halt eben auftauchen, halt eben von europäischen Bands, ja, also weiß ich nicht, von Halloween oder von Creator oder von ja. Waren Bands. Also denke, dass man ist in den USA, ist man einfach sehr US-zentriert und denkt US-zentriert. Ich sehe es gerade, Architects sind auch Engländer. Also Dan Searle von auf Platz 9 ist auch Engländer. Ja, aber das ist englischsprachig, ist schon recht dominiert. Und ja. Man merkt das auch halt immer wieder, wenn man jetzt in die, jetzt auch, ob das jetzt Blabbermouth ist oder sonst irgendwas, wenn eine Band halt eben von außerhalb der USA kommt, steht das auch immer gleich dabei. Ne? Germany-based Band, bla bla bla. Das ist halt so.
Oder? Das ist dann aber auch erstmal ein Gütesiegel, ja?
Ich denke schon. Ja. Ist meine Meinung. Ich glaube schon. Wie seht ihr das? Ist es ein Gütesiegel? Also ich meine, Made in Germany war ja mal ein Warnhinweis gewesen, das wissen viele Leute nicht, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war der Aufdruck Made in Germany eigentlich als Warnhinweis gedacht, dass ein Produkt aus Deutschland kommt und dass man sich das so vielleicht bitte dreimal überlegt, ob man das kauft.
Und inzwischen ist es aber, inzwischen vielleicht auch nicht mehr unbedingt, aber zwischenzeitlich war es ja dann doch schon für die deutsche Industrie ein hervorragendes Gütesiegel, wenn da das eben noch mit drauf stand.
Also ich war ja jetzt in diesem Jahr mehrfach in den USA und ich kann es von immer wieder sagen, dass halt eben deutsche Qualität auch tatsächlich in anderen Ländern immer wieder als etwas wie so Gütesiegel halt gesehen wird. Neben anderen Siegeln. Das geht nicht nur um Deutschland, sondern auch um andere Länder. Aber halt eben jetzt auch gerade, ob das jetzt deutsche Autos sind, wir haben unseren Ruf weg, machen wir uns nichts vor.
Ja, aber Metal made in Germany hat wahrscheinlich auch für gerade für die US-Amerikaner auch immer sowas Exotisches noch. Und wenn dann da draufsteht Metal made in Singapur. In Singapur habe ich gesehen, gibt's so geile Death-Metal-Bands, da schlackern einem die Ohren.
Absolut, Grindcore-Bands auch. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber ich habe auch zwei CDs von der singapurnesischen Grindcore-Band. Das sind, glaube ich, sogar nur zwei oder drei Typen. Ohne Bassist, nur Gitarre, Crowler und Drums. Warmrod, jetzt fällt mir der Name ein. Ach, danke. Warmrod sind
aus. Die haben auch so ein typisches Grindcore-Logo. Das ist so lustig, dass das wirklich so richtig typisch ist. Also und original. Aber Warmrod, die sind ja schon auch ziemlich berühmt eigentlich inzwischen.
Ja. Und das ist ich glaube halt Bands wie Accept oder sowas haben halt eben schon diesen Teutonen-Metal. Ne? Das gibt es ja auch so als Trademark. Also wir haben es schon geschafft, jetzt in Deutschland halt eben mit diesem klassischen Metal halt auch UDO und so ein Kram. Es gibt da draußen, wenn UDO echt auf Tour gehen, dann gehen die nach Japan und da ist die Halle voll. Ja. Ja. Da gucken sich das zwar irgendwie halt 6, 7, 8.000 Leute an. Und das ist schon so hängen geblieben. Aber
Gleiches mit Rammstein, die ja nur in Russland, Japan und selbst in den USA jetzt ja nun auch Erfolge feiern bis zum Gehtnichtmehr, obwohl die Leute sie überhaupt nicht verstehen.
Ja, was ich ja absolut beachtlich finde. Aber ich glaube, das wäre mal ein eigenes Thema für eine andere Sendung mal wert. Also Metal aus Deutschland, was gibt es da eigentlich? Gibt es da auch vieles? Da gibt es vieles Neues. Auch zum Beispiel hier aus meiner Nachbarschaft, hier aus München, gibt es hier ein paar ganz spannende Bands. Und ich glaube, da sollte man mal wirklich eine eigene Sendung machen, weil da haben wir ein paar sehr, sehr spannende und sehr tolle Bands am Start, die auch international abräumen. Ne? Also auch denke ich, dass, da könnte man auch mal ein Thema draus machen. Aber um das Thema mal abzuschließen, du hast absolut recht, im musikradar.com, das ist hauptsächlich US und UK. Das ist schon so. Ja.
Wo wir jetzt gerade von Metal in Germany sprechen, sprechen wir doch erstmal lieber von Metal in Filmen. Wenn jetzt die Weihnachtszeit schon bevorsteht, können wir da vielleicht sogar ein paar Anregungen geben, was man kaufen könnte, seinem geliebten oder auch ungeliebten Menschen. Metal in Film ist jetzt die Frage, was versteht man darunter? Ist das jetzt nur der Metal, der als Soundtrack dahinter läuft? Ist es jetzt der Film, der über Metal gemacht wurde? Handelt es von irgendwelchen Klischees im Metal-Bereich? Ist egal, wir sprechen einfach über alles. Mhm. Verwendung von Metal-Musik finde ich erstmal schon ziemlich geil erstmal in Filmen. Also gerade in Filmen wie Saw, also in Horrorfilmen gerade. Saw, Friday the 13th, was gäb's noch? Also eigentlich selbst in Scream 3 gab's, ich glaube, die Hälfte der Songs war Metal-Songs. Hat anscheinend doch was Martialisches, unsere Musik. Kann ich nicht nachvollziehen.
Jetzt auch in den aktuellen Superhelden-Movies, ich bin ja großer Superhelden-Movie-Fan, auch jetzt so, da kommt ja auch viel Hardrock und Metal vor und auch jetzt kommende Science-Fiction-Filme, die jetzt kommen. Also Metal setzt sich immer mehr halt eben auch durch als ein Stilmittel in Filmmusik, um halt einen bestimmten Ton zu setzen, der natürlich, was ja Metal ist, aggressiv und nach vorne geht. Und das finde ich erstmal auch, ich freue mich dann immer und denke mir, geil. Aber sehr oft ist auch, dass diese Musik in Trailern vorkommt und im Film hinterher gar nicht.
Ja, das liegt aber daran, dass sie in den Trailern ja sowieso alles schon super eng gepackt haben, dann alles schneller gemacht haben und dann wahrscheinlich mit dem Popsong nicht mehr hinterherkommen und deswegen sagen sie sich, okay, wir brauchen jetzt die 180 BPM und nehmen erstmal einen Metal-Song.
Ja, klar. Ja.
Macht's halt geiler.
Metal ist ein Klischee, also auf jeden Fall. Und ich glaube, steht für was, Metaler stehen für was, das haben wir ja auch in so Filmen wie, also ich fand Wayne's World super zum Beispiel.
Ja.
Beavis in Butthead klasse. Also ich glaube, was Metal-Fans halt auch und Metalheads auch sind, dass wir neigen natürlich auch, also wir haben auch eine gewisse Selbstironie, was du selten in anderen, also ich weiß, in der Volksmusik gibt es wenig Selbstironie und ich weiß es auch eigene Erfahrung in der Country-Music-Szene zum Beispiel auch. Also die sind eigentlich sehr ironiefrei. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Metalheads auch auszeichnet, dass wir auch echt über uns selbst lachen können und auch so Klischees halt eben manchmal echt uns drüber kaputt. Also kennt ihr den Film Spinal Tap?
Ja. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur bei der Recherche entdeckt, dass es ja nun wirklich anscheinend ein Film ist.
Euch an, ehrlich, schaut euch an.
Ist er so schlimm, ja?
Das ist geil. Mein Spinal Tap ist ja so ein Ausdruck aus der Rockszene. Weil ein Spinal Tap ist halt eben man kann es so zusammenfassen, ist eigentlich eine peinliche Begebenheit, die ein Rockstar oder jemand in der Band passiert. So eine Situation, dass du halt, du spielst, das ist in dem Film nämlich so eine Szene, die spielen in einer großen Arena und finden den Weg vom Dressing Room zur Bühne nicht und verlaufen sich halt eben dann in der Arena. Ja, also so, solche Sachen.
Das könnte mir in der O2-World auch passieren.
Und das nennt man halt unter Musikern, das ist so ein Spinal Tap Moment, wo du voll peinlich bist, ja, oder du willst halt irgendwie besoffen Party machen und fällst halt volles Rohr irgendwie ins Aquarium und so richtig doofes Zeug. Und da ist der Film Spinal Tap ist wirklich ein Traum. Also das ist sensationell. Der ist schon etwas älter. Ich glaube, der ist in den 70ern oder 80ern gedreht worden. Die Band Spinal Tap gab es ja auch wirklich. Die haben auch Platten gemacht. Das waren Komiker-Duo oder Trio gewesen. Und ich weiß bis heute nicht, ob Manowar ernst gemeint ist oder nicht eigentlich auch Spinal Tap. Weil manchmal...
Das sind genau die gleichen Leute wahrscheinlich.
Richtig. Und wer also wirklich mal einen tollen wirklich Rockfilm sehen will, wo alles nicht so wirklich ernst genommen ist, der Spinal Tap ist klasse. Ich fand auch die Dance World Filme gut, weil man auch den Machern halt anmerkt, dass sie diese Szene und eigentlich auch die Musik sehr lieben.
Ja, das ist der Unterschied zu manchen anderen Filmen. Ich habe einen entdeckt, Airheads, sagt wahrscheinlich auch gar keinem erstmal was, ist aber mit sehr berühmten Leuten, ist nämlich mit Adam Sandler, Brendan Fraser und Steve Buscemi. Hm. Man mag es kaum glauben, die drei spielen Metalheads. Es klingt auch so beschissen, wie es ist.
Ich glaube, MTV mitproduziert worden, kann das sein?
Das war 1994.
MTV hat in den 70ern schon angefangen. Also ich glaube, ich habe Trailer davon gesehen und fand es so kacke, dass ich ihn mir nicht angeguckt habe. Also,
ja, so klingen auch so ziemlich alle Bewertungen, die ich zu dem Film gelesen habe. Also es ist wohl sehr trashig, aber komplett mal gar nicht Metal.
Wo Metal witzig interessanterweise vorkommt, ist dieser Film mit dem Tierdetektiven von Jim Carrey. Wie heißt
ja, der? Ja, mit V am Anfang.
Ja, Ace Ventura.
Zeig doch.
Genau, Ace Ventura Pet Detective. Und da gibt es im ersten Ace Ventura-Film eine Szene, wo dieser Ace Ventura auf ein Cannibal Corpse-Konzept, jetzt habe ich sie heute schon zum dritten Mal genannt, aber es ist halt so. Also er gerät irgendwie auf einer Verfolgungsjagd in ein Cannibal Corpse-Konzert und steht dann halt auch mit denen auf der Bühne und fährt dann halt volles Rohr ab. Und der Hintergrund ist der, dass Jim Carrey ein riesen Cannibal Corpse-Fan ist. Und dann der...
Ach.
uns vorher mal dann auch gesagt hat, ich will diese Band auf der Bühne haben, ich will eine Szene, wo dieser Detektiv dann halt eben mit denen dann abbängt. Und
egal in welcher Form.
Egal in welcher Form. Und dann Cannibal Corpse dann auch Hammer Smashed Face spielen. Und man
ah, Klassiker.
Sieht auch recht viel von dem Song in dem Film. Und als Metalhead guckst du halt den Film und denkst, ich wusste das halt gar nicht, wie ich den mal gesehen habe. Und irgendwann kommt er in diese Halle rein und da spielt Cannibal Corpse. Nein, wie geil. Und das ist richtig cool. Aber nee, jetzt mal im Ernst, das sind so die Filme, ich glaube, das gelingt selten.
Das so einzubauen.
Dass wirklich irgendwie einfach im Flow ist.
Aber da, wo es zum Beispiel auch gelungen ist, ist der Film Detroit Rock City. Da geht es ja eigentlich um ein Kiss-Konzert und Jugendliche, die unbedingt auf ein Kiss-Konzert wollen. Also der Film handelt eigentlich über die 70er und spielt aber, also ist gedreht worden Ende der 90er. Und ich gucke mir den Film dauernd an, weil ich den einfach auch zum Schießen komisch finde. Also sprich, die hören halt Kiss und die Eltern sind natürlich total, oh Gott, das ist Gotteslästerung und was weiß ich.
Außer ich und dann, Kiss, die ja nur selber Christen sind, ey, hör mal auf.
Genau, aber es ist halt 70er Jahre natürlich und dann treffen die auf dem Weg dorthin, also zuerst werden die Karten von der Mutter verbrannt für das Konzert, dann gewinnen sie wieder ein und der legt aber zu zeitig auf. Es geht halt alles schief und zum Schluss spielen dann trotzdem Kiss und die kommen noch rein irgendwie. Ich werde natürlich nicht sagen wie, weil sonst ist es Spoiler-Alarm. Aber auf jeden Fall ist cool, dass das Spiel dann zum Beispiel Kiss auch mit und das finde ich ist dann schon was ziemlich Starkes. Zumal, was mich echt überrascht hat, wenn man überlegt, das ist ja gut 20 Jahre später, aber Kiss sehen doch irgendwie aus wie in 70ern. Also das fand ich dann lustig daran.
Ich habe den auch gesehen, absolut recht geben, der Film war super. Also Kiss hat den ja mitproduziert.
Ja. Yeah.
Und ich fand, ich bin ja in den 70ern groß geworden und was mich wirklich umgehauen hat, ist wirklich, wie toll getroffen haben auch. Auch nicht nur die Klamotten und das Ganze, die Ausstattung ist sensationell gut von dem Film, sondern auch wirklich so der Zeitgeist, wie man so schön sagt, dass das wirklich in den 70ern halt was, das war was Besonderes. Nicht so wie heute, wo wir hatten es ja am Anfang, ne? Du gehst halt auf dieses Metal-Konzert oder auf das Metal-Konzert und kannst dir im Internet alles runterladen, das ist alles kein Problem, sondern das war damals wirklich, das mag man kaum glauben bei einer Band wie Kiss, aber das war schon wirklich was Besonderes auch für die Kids. Und viele sind da halt eben auch halt eben angeeckt mit den Eltern, haben echt Stress gekriegt und alles. Ich habe das auch in meinem Freundeskreis erlebt, wo wirklich die Mutter die Platten zerbrochen hat und alles, weil der Schulkamerad halt eben riesen Kiss-Fan war. Und der
meine Mutter würde mir meine Platten abkaufen wollen.
Ja, und das war halt, das ist so gewesen, dass halt eben das damals, konnte dir das passieren, dass die halt einfach echt völlig ausrasten und deine Sachen kaputt hauen und die Poster von der Wand reißen und alles. Und da fand ich wirklich, da gebe ich dir recht, der Film, der ist absolut sehenswert und wirklich sehr liebevoll und sehr gut auch gemacht und man kann auch sehr nachvollziehen. Ich bin jetzt nie der größte Kiss-Fans des Universums gewesen, aber ich konnte bei dem Film dann echt nachvollziehen, warum die Kids halt eben auf diese Band so abfahren.
Ja. Ist ein guter Einstieg.
Auf jeden Fall. Und es erklärt einem halt eben auch, also ich mochte Kiss in den 70ern auch und ich habe mir auch Comics von denen gekauft. So, dann fand ich es aber irgendwie zu albern und ich habe ziemlich schnell dann bin ich zu AC/DC, ja, weil ich auch irgendwie eher was Authentisches gesucht habe. Aber Kiss ist einfach Kiss und ich denke halt, die machen, wie du Caro schon gesagt hast, die machen das schon dermaßen lange. Und Henry Rollins hat irgendwann mal bei einer Talking-Auftritt gesagt, was ihn halt an Kiss echt beeindruckt ist, die machen das völlig ohne Ironie. Ja, die gehen auf die Bühne nach 40 Jahren und schreien ins Publikum, I love you. Ja, und du hast echt das Gefühl, das kommt von Herzen. Und das finde ich halt interessant, ja, weil das sind halt Showmen. Das sind
wirklich. Ja, aber die Frage ist, wie viel Drogen sind da im Spiel, ganz ehrlich.
Also natürlich, ich meine, liest dir die Bücher von den ehemaligen Kiss mit. Also jetzt hat ja Peter Criss und auch irgendwie noch einer haben ja jetzt Bücher rausgebracht auch. Und das ist ohne, auf jeden Fall, das will ich gar nicht beschönigen, aber ich denke schon und ich denke auch, dass wenn Paul Stanley und Ace Free Dings und Gene Simmons raus sind, wird Kiss weitergehen, das ist eine Firma, das ist keine Band, das ist eine Firma, aber die Jungs machen das halt hochprofessionell, das muss man, es gibt Kiss-Särge, das wisst ihr, ne? Du kannst einen Kiss-Sarg kaufen.
Also, das möchte ich nicht.
Ja, doch, ist so. Und da wirklich jede Kohle raus, die es gibt. Also das ist schon so. Aber weil wir bei Filmen sind, was ich mag eher Dokumentationen. Ich hatte es ja, glaube ich, bei der ersten oder zweiten Podcast schon erwähnt. Die möchte ich nochmal darauf hinweisen. Das sind alle drei Folgen von der Dokumentationsserie One Man Metal auf YouTube verfügbar. Das ist von einem Musikmagazin produziert. Ist absolut sehenswert. Wie gesagt, sind drei Folgen zu drei Typen, die unabhängig voneinander halt eben ganz alleine eine Metalband machen. Also die spielen alle Instrumente ein, die singen und produzieren und alles halt bei sich zu Hause. Und weil wir es halt jetzt hatten mit Filme über Metal, One Man Metal mal auf YouTube anschauen. Ich kann es nach wie vor empfehlen, weil ich finde es äußerst interessant.
Da gehe ich vollkommen mit. Also ich habe es mir auch angeschaut und war beeindruckt, was ein Mensch jeweils alleine tatsächlich leisten kann. Live ist es natürlich unmachbar, keine Frage, aber diese schiere Möglichkeit, überhaupt alleine so viele Instrumente einzuspielen, also jetzt nicht, der eine war da, ist ja glaube ich, der sogar auch die Drums dann alleine eingespielt hat, ohne Drumcomputer, beeindruckend in dem Fall, dass man so viele Instrumente erstmal spielen kann und dann auch noch singen kann, anschauen und beeindruckt sein.
Ich fand halt wahnsinnig beeindruckend, weil wir, wie gesagt, ja auch teilweise Musiker sind, wie kompromisslos, im wahrsten Sinne des Wortes kompromisslos, die ihr Ding durchziehen. Ja, also die haben ja auch niemanden gegenüber, dem sie Kompromisse eingehen müssen, klar, aber auch kompromisslos sich selbst gegenüber. Und der eine sagt es ja auch, eigentlich hasse ich das wie die Pest, aber die Musik muss raus. Und sie fordert mich und sie fordert manchmal viel zu viel. Aber ich war sehr beeindruckt davon, weil ich halt eben schon auch denke, das sind schon so Extremisten, wo man sich halt eben mal anschauen kann, wie die arbeiten. Das ist schon echt krass. Und dann haben wir ja auch diesen Until the Light Takes Us, ist auch eine Dokumentation, so umstritten wie sie ist, gesehen haben sollte man sie auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
Wobei, also ich muss dazu sagen, ich habe ihn nur auszugsweise gesehen und der wurde mal öffentlich in der Metal-Kneipe gezeigt. Da gab es dann auch anschließend Diskussionen, die habe ich lustigerweise miterlebt und da hat man das auch gemerkt, so Menschen, die schon jahrelang Black Metal hören, haben zum Teil diesen Film auch vorgeworfen zu sagen, naja, ist halt nicht tiefgründig genug, beziehungsweise er lässt viele Fragen offen und ich habe es irgendwie nie geschafft, den mal zu gucken, höchstwahrscheinlich, weil ich auch einfach nicht so die Lust dazu hatte, denn wenn es um Black Metal geht, da gab es mal vom norwegischen Fernsehen, also NRK, eine Dokumentation, die ist zum Teil auf Englisch, zum Teil auf Norwegisch, die heißt, glaube ich, The Story About Black Metal und die, muss ich sagen, die war richtig gut und seitdem irgendwie habe ich auch gemerkt, immer wenn dann irgendwas mit Black Metal kommt, da gucke ich schon gar nicht hin, weil ich mir einfach denke, ne, irgendwie ist nicht so.
Ich fand das Until the Light Takes Us, du hast recht, das hinterlässt viele Fragezeichen, also glaube ich, kein Film, der Antworten geben kann oder will. Und ich glaube sogar, teilweise ist es wirklich, man wird darauf gestoßen, dass Black Metal teilweise ja auch oder größtenteils Fragen stellt und keine Antworten gibt. Und wenn du dann halt eben auch, die stapfen ja dann da auch, glaube ich, dann mit Gal durch die Gegend. Und also das ist, ich fand ihn sehenswert und ich denke, es sollte sich jeder mal anschauen, der sich für das Thema Black Metal interessiert, weil ich glaube, er auch die Stimmung eigentlich sehr gut einfängt, die halt in Skandinavien teilweise herrscht. Das fand ich so als Südeuropäer, wenn man es aus Skandinavien aussieht, fand ich das halt schon beeindruckend, dass man halt auch mal mitbekommt, war jetzt in letzter Zeit auch öfters mal in Finnland und das ist schon, die sind halt ein bisschen anders drauf, weil sie leben halt in einer anderen Umgebung, das ist schon so und da kann man halt über diese Filme auch teilweise, glaube ich, ganz schön mitkriegen, was diese Band so ein bisschen da reingetragen hat.
Wobei, was ich schon wieder andersrum witzig finde, ist, ich war ja dieses Jahr mal in Norwegen, habe mich auch ein bisschen mit Norwegern unterhalten, die vorzugsweise in Black Metal Bands waren oder auch Black Metaler sind, wenn man das und lustigerweise von denen kannte keiner den Film. Also ich habe die gefragt, na, was sagt ihr denn eigentlich zu Until the Light Takes Us? Und die so, was? Oh, die kannten den Film nicht, wo ich dann auch ein bisschen geschockt war, weil der lief ja dort auch. Aber anscheinend, die haben das gar nicht so mitbekommen.
Das interessiert die vielleicht auch einfach gar nicht.
Ja, das ist die andere Variante. Aber das fand ich dann schon wieder sehr witzig, weil ich dachte, ja, schön. Nächstes
da
Thema.
Da wolltest du mal ein Gespräch anfangen, ja, und dann...
Nee, das nicht. Das war einfach nur so eine Frage, was die halt von dem Film halten, weil es ist ja so, man will sich ja mehrere Meinungen einhören, weil wir ja nicht nur einfach gestrickt durch die Welt wandern. Aber es war halt schon lustig, weil ich habe bestimmt 4, 5 Leute gefragt und alle so, hä? Den kenne ich gar nicht, den Film. Und dann habe ich schon überlegt, okay, muss es das vielleicht auf Norwegisch übersetzen oder so, aber nee, war anscheinend nicht so bekannt.
Aber wenn wir schon bei solchen Dokus sind, Some Kind of Monster, also gerade solche Band, nein, nicht Biografien, sondern solche Mitschnitte aus bestimmten Phasen von Bands, sind ja anscheinend auch absolut der Renner. Bei Some Kind of Monster kann ich es auch verstehen, den habe ich auch gesehen. Ist schon ziemlich fett, also gerade in diesen Alltag dann auch mal von denen reinzugucken, es ist, für die ist es halt auch wirklich Business. Das merkt man wahrscheinlich sehr, sehr häufig gar nicht, wie viel Business eigentlich hinter so einer Metalband steht, die wirklich so groß ist.
Gut, bei Metallica war das fast zu befürchten, ne? Aber das ist schon so, dass man, wenn man das von außen sieht, schon halt eben denkt, dass das alles ganz anders abläuft. Das ging mir mit Some Kind of Monster auch so. Also ich glaube, das war auch die große Leistung von dem Film, dass die einfach mal gezeigt hat, was für Menschen halt eben auch dahinter stehen, wieso die Abläufe auch sind. Und ich fand die Outtakes fast spannender als den Film selber, muss ich sagen. Ich habe den auf DVD. Und, diese längeren Passagen, wo man dann auch die Diskussionen untereinander halt mal mitbekommt, also das fand ich, ja, es ist, ich glaube, das hat auch die Band letztendlich gemacht, um selber sich so ein bisschen Druck rauszunehmen, was so den Metal-Heroismus angeht. Weil für viele Metalheads natürlich so eine Band wie Metallica, das sind halt für die die Götter. Und wenn der James Hetfield was auf der Bühne sagt, dann ist das richtig und dann ist das cool. Und andersrum hat er halt jetzt auch gezeigt, was für ein Riesendruck das für ihn war, immer die coole Sau zu sein, der alles fickende, alles saufende Obermetalhead. Das hat ihn letztendlich fast kaputt gemacht und das nehme ich denen auch ab. Also das ist, ich habe es ja vorhin, haben wir es ja schon erwähnt, wenn du halt eben dann wirklich mal 2 Jahre auf Tour bist, das ist jetzt kein Leben, das ich haben möchte, ganz, ganz klar. Also.
Ich meine, die haben natürlich viel, viel Hilfe auch im Hintergrund. Alleine könnte man das natürlich in dem Fall gar nicht stemmen. Ja. Aber das ist trotzdem ein Leben. Man muss sich ja dann noch überlegen, wie weit die eigentlich die ganze Zeit weg sind. Die leben aus dem Koffer in einer Art und Weise. Klar ist es auch luxuriös, wie die leben. Aber die klucken ja nur auch die ganze Zeit aufeinander. Also, dass die sich nicht gegenseitig töten, finde ich schon mal bemerkenswert.
Ja, gerade Ulrich und Hetfield. Aber ja, wobei ich.
Das ist aber auch eine Hassliebe. Die können sich gar nicht töten. Die können sich auch nicht lieben.
Ja, ich denke auch, das ist wie Lennon McCartney. Die konnten sich ja letztendlich. Also viele, viele reiben sich aneinander. Und ich hatte das in meiner Band auch. Also das ist schon so, dass du letztendlich das auch sehr viel Spannung dann aufbaut. Und dann kommt auch, das kann sehr produktiv sein. Ich bin mir bei Metallica und bei dem Film letztendlich nicht ganz klar, wie viel davon halt eben letztendlich auch so ein bisschen gestaged war. Und man darf bei Dokumentationen nicht vergessen, das wissen wir seit Michael Moore, dass Dokumentationen halt eben auch ein Instrument sind, das natürlich auch in der Lage ist, bestimmte Sachen zu propagieren. Weil wir glauben Dokumentationen erstmal. Weil es ist, wie der Name schon sagte, Dokumentation. Aber wir leben in der Zeit, wo du alles letztendlich auch so zurechtschneiden und basteln kannst, wie es dir gefällt. Und entsprechend, ich habe den Metallica-Film auch mehrfach schon gesehen und ich behalte auch im Sammlung von DVDs, aber ich sehe ihn halt auch so, dass ich mir denke, naja, man hat ja da letztendlich sich auch natürlich ein Image dann damit zurechtgebastelt. Ne? Das ist schon, also man kann sich über so eine Art und über so eine Dokumentation auch ein Image zurechtbasteln.
Das geht. Auf jeden Fall, welchen Film ich allerdings selber auch schon gesehen habe und welchen ich auch extrem empfehlen kann, Heavy Metal in Bagdad. Sagt einem wahrscheinlich erstmal gar nichts.
Gesehen von, ja. Erzähl mal.
Na, immerhin, damit kennst du den ja wenigstens schon mal so ein bisschen. Es geht eigentlich nur darum, wie eine Metalband, naja, Metalband ist vielleicht auch schon fast zu viel gesagt, versucht in Bagdad, beziehungsweise später dann in der Türkei, glaube ich. Nee, in Damaskus, also in Syrien, dann einmal rübergerutscht. Wie die versuchen, ihre Musik oder ihren Stil zu leben, was ja in der Region extrem schwierig ist. Und so nah und also ich fand es schon teilweise herzzerreißend, wie die Schauspieler, na Schauspieler sind es ja nicht, ist ja wirklich, es sind ja die Leute von, ich kann es ja mal sagen, Akrasi Kauda. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist. Die Musik ist jetzt nicht mein Fall, aber dieses herzzerreißende Gefühl da reinzubringen. Das ist halt wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, in einer Welt zu leben, wo Metal nicht anerkannt ist, beziehungsweise Metal sogar verboten ist.
Ja.
Weil es einfach westliche Musik ist. und damit fallen die schon mal raus und mussten dann fliehen und haben sich auch selbst, ich glaube, Heavy Metal Refugees genannt oder sowas. Genau, haben sie sich Heavy Metal Refugees genannt und erkennt natürlich keiner an. Hm. Und diese Doku kann ich nur jedem ans Herz legen, der auch mal so ein bisschen über den Tellerrand der westlichen Metal-Szene gucken will.
Cool, werde ich mal machen.
Ja, sehr, sehr geiler Film, wirklich. Andere Filme, fällt euch noch irgendwas ein?
Jetzt ja, hier, und zwar eigentlich nochmal was, wo es jetzt mal gar nicht um eine Bekannte oder beziehungsweise die Band existiert gar nicht, ist Turbulenz 3. Da muss man vielleicht kurz erzählen. Also es geht eigentlich darum, es gab schon mal vorher zwei Filme und es ist immer praktisch, ein Flugzeug wird entführt und das soll irgendwo zum Absturz gebracht werden. Und ja, eigentlich in dieser Szene geht es dann darum, da hat irgendeine, ja, die nennen das Heavy Metal Band, also es ist dann so ein Verschnitt aller Marilyn Manson, hatte ich so das Gefühl, wo es dann halt auch geht um Satanismus und so weiter und die ganzen Fans natürlich überdreht sind mit irgendwelchen hochtopierten Haaren. Ende der 90er, Anfang 2000 war das. Und ja, natürlich, ein Fan dreht durch und will dann halt irgendein satanisches Ritual machen und der Pilot steht ja noch mit drin. Aber ich musste halt lachen, weil da hat man wirklich mal dieses Metaller-Klischee gehabt eigentlich. Also es hätte auch Marilyn Manson sein können, weil es wirkte so, die Musik war so. Also man hat auch, glaube ich, wirklich zwei Songs für diesen Film geschrieben. Für eine Band, die nicht existiert. Und zum Schluss aber lustigerweise, wo dann der eine arme Sänger dieser satanischen Band plötzlich in Gefahr ist, betet er auf einmal. Naja. Und da muss ich aber sagen, irgendwie trotzdem, es war ein guter Thriller. Nur eben das ganze Metalle als Klischee, das fand ich eigentlich das Nervige daran.
Also hätten sie den Metal nicht mit eingebaut, wäre es ein guter Film geworden, meinst du?
Ja, oder beziehungsweise man hätte einfach solche Sachen wie, ich meine, der tut einen auf Satan und dann ist er natürlich hintenrum, hört er Klassik und betet zu Gott. Also das ist schon lächerlich, dann ehrlich gesagt. Aber ja, es war trotzdem ein cooler Film und es ist halt wirklich ein guter Thriller. Also ich stand am Anfang auch da so, hey, was passiert da jetzt? Und natürlich dann auch noch mit dem Sachen so ein Flugzeug zum Absturz bringen, ist nicht immer so ein tolles Thema, aber war auf jeden Fall cool gemacht.
Gut, das Tom Araya hat ja auch irgendwann mal, glaube ich, Aufsehen erregt mit dem Geständnis, dass er gläubiger Katholik ist. Ich glaube, da, auch da ist natürlich viel Image und ich glaube, manchmal ist das sogar ganz cool, ja, letztendlich mal das auch, wir hatten es ja vorhin schon mit dieser ein bisschen ironischen Distanz zum geeigneten Genre. Also ich glaube, dass kaum, wir hatten es jetzt halt eben natürlich wieder durch diesen schrecklichen Amoklauf in den USA, wo dann natürlich auch gleich wieder halt eben alle Klischees rausgeholt werden. Der hat auch irgendwie Killerspiele gespielt am PC und solche.
Der hat Killerspiele gespielt, der war nicht bei Facebook online, ja. Der war ein soziales Wrack, der hat Metal gehört und so weiter.
Ja, der kommt ja wieder dann halt eben gleich alles hervor und letztendlich hast du dann aber wieder, es gab jetzt auch, da habe ich jetzt keinen Link zur Hand, das werden wir nachreichen, aber es gab vom ZDF kürzlich eine in irgendeiner Sendung, ich glaube 15-minütiges Special über Heavy Metal und Heavy Metal Fans und Heavy Metal Konzerte. Das war jetzt irgendwann im Sommer oder so. Da haben sie nämlich dann auch vom irgendeinem Metal Festival dann halt berichtet. Und das war, wie gesagt, eine ZDF-Sendung und das war richtig, richtig gut. Es war kompetent gemacht. Sie haben eine Metalband interviewt. Der Schauter, der hat dann auch mal halt eben demonstriert, wie man halt eben diese Crawls macht und so. Dann haben sie ging es um das Thema Backward Messages. Dann haben sie halt eben auch mal Britney Spears rückwärts gespielt und solche Geschichten, um zu zeigen, dass das ganze Backwards Messages Geschichten Blödsinn sind. Und das Ganze war richtig gut gemacht. Also ich glaube, das schon ist immer noch da draußen klar. Ich meine, der Heavy Metal hat da teilweise dazu halt eben beigetragen, durch seine Art und Weise halt eben, wie er daherkommt, so mit Teufelshörnern und so Kram. Aber ich glaube, wie gesagt, die meisten Metal-Fans, die ich kenne, die wissen, das ist Entertainment. Ja, und das ist da, um Spaß zu machen und man hat miteinander eine gute Zeit und so. Und ich finde persönlich Rihanna satanistischer als Leia. Muss ich.
Also wobei Tom Araya hat sich ja auch selber so ein bisschen da wieder rausgenommen, weil er halt selber sagt, auch wenn ich Katholik bin, das ist keine Meinungsfreiheit, das ist Kulturfreiheit, was er da auslebt und er distanziert sich nicht von den Sachen, die er singt, einfach aus der Hinsicht heraus, dass er halt sagt, das bin ja nicht ich, über das ich singe.
Richtig. Ja.
Er macht sich da zwar relativ einfach, keine Frage, aber ich glaube, das ist in dem Fall halt auch einfach so.
Es ist Kunst und ich denke, dass das Metalheads jetzt auch in den letzten 30, 40 Jahren mitbekommen haben, das ist unser Lebensstil, also wir das ist auch eine Gemeinschaft, das ist wirklich, man hält halt eben auch zusammen, das ist unser Sound und ich höre hier bei der Arbeit, ich sitze jetzt hier noch in der Agentur, ich höre bei der Arbeit nichts anderes als Metal, ja, weil das ist mein Sound, das ist das, mit was ich mich umgebe. Und ich kann jemanden wie Tom Araya absolut verstehen, wenn er sagt, mein persönlicher Glaube, ich sehe mich als Katholik, aber das hier ist meine Art, Musik zu machen und das ist meine Kunst. Und ich will darüber was ausdrücken. Und dass er dann halt eben mit einem bekannten Satanisten wie halt Kerry King dann zusammenarbeitet, das ist ihr Ding. Ja? Und das machen die miteinander untereinander klar. Aber das zeigt das, wie halt Metalheads halt eben auch untereinander umgehen, dass es letztendlich egal ist, für was du stehst und was du denkst, miteinander seine Musik. Und wenn einer auf den Arsch fällt, hilft man sich gegenseitig wieder hoch. Und das ist halt eben, und das, weil du gerade auch dieses schöne Beispiel mit diesem Film aus Metal halt im Nahen Osten zum Beispiel auch oder auch in Israel oder in Palästina ist ja Metal ganz cool. Ja, und das ist, das im Spiegel kürzlich stand es halt eben auch drin, das ist eigentlich die gibt, was es auf der ganzen Welt gibt, noch vor Michael Jackson und Madonna, dann ist es gibt in jedem Land der Welt Metalheads.
Metalheads, ja. Metalbands, jein. Ja. Israel habe ich entdeckt, es gibt tatsächlich drei Metalbands aus Israel und die eine ist ziemlich gut, ich glaube es war Scarab. Ist geil.
Ja.
Und selbst in Ländern, aus denen man es nicht glaubt, dass es sowas gibt. Also man schafft es eigentlich selbst in muslimisch geprägten Ländern, in islamistisch geprägten Ländern, die ja nur gegen alles sind, was irgendwie auch nur in annähernder Weise westlich wäre. Selbst da schaffen es die Metaller durchzukommen.
Ja. Absolut. Und ich hatte meine Blatt-Anspieltipp der Woche war jetzt dann nicht die Band, die ich jetzt erwähne, aber war eigentlich eine Band, die kommt aus Malta. Das ist, ja, das war eine kleine Band, die halt also aus dem kleinen Malta eine Metal-Band, die auch schon seit 20 Jahren unterwegs ist. Und das ist so, du kannst heute in jedes Land der Welt reisen und du kannst davon ausgehen, dass du da irgendwo eine Szene findest, selbst in China oder in Indien oder sowas gibt es jede Menge Metalheads und Metalbands. Und das finde ich halt, das finde ich spannend. Und entsprechend ist das mehr als eben nur eine Musik und das ist mehr als nur ein Sound. Und ich finde es halt interessant, um halt auch das Thema Filme abzuschließen mal, dass sich im Endeffekt doch der Mainstream immer noch sehr schwer damit tut, oder?
Also eigentlich ist Metal inzwischen, dadurch, dass es halt in jedem Land vorhanden ist, ist es schon in gewisser Weise Mainstream. Nur, dass es eben nicht anerkannt ist. Ja. Oder beziehungsweise inzwischen ja doch schon mehr anerkannt als noch vor 10 Jahren beispielsweise. Da war ja von Metal, wenn man da Metal gehört hat, dann war man doch noch außenseiterischer als heutzutage noch.
Also wenn jetzt sogar Spiegel Online, wie vor 14 Tagen oder wann war es, ein komplettes Creator-Konzert live überträgt abends in Kooperation mit einem Online-Fernsehsender. Ich denke schon, dass da hat sich eine ganze Menge getan. Und aber ich meinte jetzt halt gerade so die Filmmedien, außer dass es halt eben ein bisschen Hintergrund-Noise für den nächsten Transformers-Film halt eben gibt. Das ist schon, also die Auswahl an wirklich guten Filmen über Metal oder Rock ist, sagen wir, sind wir sogar schon mal bescheiden, sagen wir mal Hard Rock, ja.
Also über Metal sowieso, aber zumindest mit Metal.
Ist echt mau.
Ja.
Und es gibt genügend, eigentlich auf der Straße liegen die guten und spannenden Themen rum, nur letztendlich traut sich kein Filmstudio dran, weil du halt eben die große Masse damit noch, in Klammern, nicht erreichst. Aber ich denke, das wird sich auf Perspektive ändern, weil auch so Typen wie ich, Säcke, werden ja noch älter und sind irgendwann mal halt mega Mainstream und dann macht man mit jemandem wie mir natürlich gutes Geld, wenn man dazu dann auch mal vielleicht einen guten Film machen würde über den Metal der 80er. Wo ist denn zum Beispiel irgendwann mal ein Film, der halt jetzt ähnlich wie der Detroit Rock City vielleicht mal die Metal-Szene in Deutschland der 80er Jahre halt eben mal darstellt? Das wäre mal spannend, ja? Wie es losging mit Tankard, mit Sodom, mit Creator. Es gibt dazu keinen Film. Da liegen die Storys eigentlich auf der Straße rum, nur es macht keiner was draus.
Und ich würde sogar gucken, weil ich bin ja in der Zeit nicht mal groß geworden. Ich würde mir das angucken, einfach um nicht nur aus irgendwelchen Berichten oder aus Wikipedia-Artikeln oder was auch immer mir da was anzuschauen oder durchzulesen. Ich würde das gerne mal wirklich sehen und auch, naja, nicht fühlen, aber zumindest erleben, wie das damals war.
Ja, klar.
Weil für mich ist heute Metal halt auch Teil der Gesellschaft. Für mich ist es normal. Aber damals war es halt nicht so.
Ja. Ich, genau.
Das würde mich schon interessieren auf jeden Fall. Na gut, kommen wir von diesen ganzen ernsten Themen doch mal so ein bisschen weg. Eine Weihnachtseinkaufsliste, schon jeder gemacht so ein bisschen?
Ja.
Schrecklich.
Schon fertig,
alles eingepackt. Schon eingekauft?
Caro hat schon
alles eingepackt.
Alles eingepackt sogar schon?
Ja, mit Liebe dekoriert und Pralinen selber gemacht und alles Mögliche.
Pralinen selber gemacht, was ist da drin?
Whisky, Limoncello und Himbeer-Balsamico.
Oh, herrlich.
Und es gibt noch Whisky-Lebkuchen und Dominosteine.
Oh. Komm vorbei.
Ich habe heute zwar schon so viel Schokolade gegessen auf Arbeit, aber da geht immer noch was.
Ja.
Das ist mir völlig egal.
Ja, bei uns wurde auch schon gebacken, zumindest jetzt die ersten Kekse, die sind jetzt schon unterwegs und ich habe noch kein einziges Geschenk, aber ich bin so der klassische 24. Dezember-Typ, also schon immer. Also nicht aus Ignoranz, sondern weil das ist dann so der Tag, wo ich dann nochmal was einkaufen gehe und abends wird es verschenkt. Also das ist,
und vor allen Dingen, du hast doch mehr Ruhe einfach beim 24. Die sind alle so im Stress, die rennen entweder alle zum Friseur oder keine Ahnung, oder machen sich nochmal hübsch oder kochen wie verrückt. Aber so in Städten ist da nicht mehr so viel los, also in der Innenstadt oder an den Einkaufshallen oder was auch immer. Aha.
Also ja, in Berlin doch. Ist da, da kommst du nicht mehr durch. Das ist, da ist vorbei.
Ja, siehst du.
Okay.
Ja,
das brauche
ich nicht. Ich werde es mir trotzdem antun. Ich werde mir schön in Berlin am 24. nochmal in Abrennen und versuchen nochmal irgendwas zu finden, weil der 24. leider der erste Tag ist, an dem ich dann auch wieder kann überhaupt.
Ja.
Aber ja. Gut, was soll's. Ich weiß, was ich haben will und was ich brauche für die anderen. Von daher mache ich mir da jetzt nicht wirklich einen Stress. Aber wir können eigentlich von der Sache her, alles, was wir jetzt gerade an Filmen aufgezählt haben, abgesehen von einigen wenigen, können wir ja durchaus auch als DVD-Filmtipp mitgeben für die Weihnachtseinkaufsliste, falls jemand da irgendwie auch nur annähernd Interesse hat, das seinen Lieben zu schenken.
Absolut. Dazu käme, also ich lese sehr gerne und sehr viel, wenn es geht, wenn es die Zeit zulässt. Und ich habe mir die letzten Monate auch halt Bücher mal gekauft, zum Beispiel The Dirt von Mötley Crüe. Selbst wenn man, ich habe erst danach, glaube ich, das erste Mal bewusst wirklich einen Mötley Crüe Song gehört, weil das ist nun wirklich nicht mein Ding. Aber das Buch The Dirt ist extrem lesenswert, weil ja, da kann man mal so ein bisschen hinter die Kulissen einer wirklich mega erfolgreichen Rockband in den 80ern halt mal dahinter kommen. Und das ist extrem lesenswert, auch natürlich nicht nur das, was die Jungs selber erleben, sondern auch der Ozzy kommt natürlich vor und viele andere, und das ist extrem spaßig. Dann natürlich Lemmys Catch-Scratch-Fever Buch ist extrem lesenswert.
Weil also sind das jetzt richtige Bücher so an sich, oder ist das schon so ein bisschen biografisch angehaucht?
Ist beides. Also bei The Dirt ist es so, dass halt eben alle Mitglieder von Motley Crue halt eben hintereinander eigentlich chronologisch so die Geschichte der Band erzählen und dann aber halt eben auch ihres persönlichen Absturzes, wie halt eben im Fall von Tommy Lee, der halt eben dann ganz extrem in die Drogengeschichte abgeritten ist. Der Gitarrist aber erzählt dann halt auch, wie er angefangen hat mit seiner, der hat irgendwie eine Knochenkrankheit, Morbus Crohn ist es nicht, das ist was anderes, aber der hat eine Knochen, dem seine Knochen versteinern, und der erzählt dann halt eben, wie er damit umgeht und so. Das Buch ist sehr, 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 sehr interessant zu lesen, einfach wie eine Band, die so dermaßen groß ist wie Mötley Crüe, halt eben alles hinterhergetragen bekommt. Die haben alle Frauen, alle Drogen, alles eigentlich gekriegt, was sie haben wollen. Und dann aber halt eben immer wieder so persönliche und auch Bandrückschläge halt eben weggesteckt haben. Das ist einfach interessant zu lesen. Und bei Catch Crash Fever von Lemmy ist es ähnlich, der halt eben auch im Endeffekt eine Autobiografie geschrieben hat. Der schon seit ein paar Jahren dabei ist. Bekanntermaßen war Lemmy ja zum Beispiel Roadie von, kürzlich hat er Geburtstag gehabt, wäre 70 geworden. Jetzt habe ich gerade ein Loch im Kopf. Der Gitarrist, helft mir mal auf die Sprünge. Mein Gott, schrecklich.
Keine Ahnung.
Gut. Also Lemmy ist schon lange da. Und der Name fällt mir bestimmt noch ein. Und der hat halt in seinem Buch Cat Scratch Fever halt erlebt, wie er erzählt dann auch, wie er dann selber zur Musik gekommen ist und was er in den ganzen Jahren so erlebt hat. dann halt, weil wir das Thema Death Metal und Satanismus und überhaupt halt eben Okkultismus hatten, das Buch Lords of Chaos von Michael Moynihan ist sehr empfehlenswert. Da gibt es auch einen Doppel-CD-Sampler dazu mit der ganzen Musik, die in dem Buch erwähnt wird. Das ist insofern spannend, da geht es gar nicht wirklich jetzt um Metal, sondern wirklich um okkulte Musik, weil das Ganze fängt an, der erste Song ist gleich ein Blues-Song. Von dem berühmten Blues-Gitarristen, der nur eine einzige Platte aufgenommen hat, der auch in dem Film Crossroads, auch ein sehr interessanter Musikfilm, porträtiert wird. Und dann ist jemand zum Beispiel der Sänger von den Rolling Stones, dessen Name jetzt mal nicht genannt wird. Also da geht es wirklich um die Geschichte der okkulten Musik und landet dann...
Also ist dann auch eher so ein Sachbuch in dem Fall.
Ein Sachbuch, es sind viele Interviews dabei, es ist wirklich sehr viel Geschichtliches dabei, auch wo Lebensgeschichten erzählt werden. Und es geht wirklich darum, eigentlich, es sind auch Bands dabei, wie Coven zum Beispiel, die die erste satanistische oder okkulte Rockband war. Also Coven ist eigentlich die Mutter aller heutigen Black Metal oder sonst was Bands, weil die waren die allerersten, die wirklich dieses Thema Rockmusik und Satan miteinander irgendwie verbunden haben. Und das hat Michael Moynihan unwahrscheinlich gut auch aufbereitet. Ist ja selber auch Musiker in so einer Neo-Folk-Band und hat es halt alles sehr kompetent aufgearbeitet. Wie gesagt, Lords of Chaos, man kriegt es teilweise, glaube ich, noch auf Amazon und so. Buch und Doppel-CDs. Finde ich sehr empfehlenswert.
Da würde ich ja glatt zugreifen, ganz ehrlich. Daniel drüber geredet hat, klingt das extrem interessant.
Ist es auf jeden
Fall. Ja, also ich habe mal ein paar Auszüge davon gelesen. Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Also es ist ein sehr gutes Buch, auch sehr spannend, finde ich zum Teil geschrieben. Dafür, dass es ja eigentlich doch mehr Fakten wiedergibt. Aber also ich kann es auch eigentlich mich der Meinung Dans anschließen, ist sehr gut.
Mögt er mir das schenken? Na gut, dann nicht.
Musst du dem Weihnachtsmann einen Wunschzettel schreiben?
Jimmy. Das kriege ich wohl gerade noch so hin, aber das mit dem handschriftlich Schreiben ist inzwischen schon echt schwierig. Ich tippe doch die ganze Zeit nur auf der Tastatur rum. Ich kann meinen Namen noch schreiben.
So, jetzt muss ich den Namen aber noch, Jimi Hendrix natürlich. Wie war Roadie von Jimi Hendrix? So, und.
Echt jetzt?
Ja, war, ist so. Und deswegen, das zeigt halt auch, wie lange der schon dabei ist. Und deswegen ist Cat Scratch Fever, heißt das nochmal. Cat Scratch Fever, wie der Song von Gabba und Song von, glaube ich, von Lemmy dazu. Und das Buch ist sehr, sehr lesenswert, weil Lemmy natürlich auch sehr viel Humor hat und das Ganze ist sehr lesenswert und sehr unterhaltsam, aber auch teilweise sehr tragisch, weil der hat auch nicht nur schöne Sachen erlebt. Genau. Das wollte ich nochmal nachtragen, weil mir der Name nicht eingefallen war. Peinlich.
Jimi Hendrix fällt dir nicht ein. Na gut.
Da fällt mir der Name.
Passiert. Es sei dir erlaubt. Es sei dir erlaubt.
Gut. Ja, dann komme ich mal mit ein paar.
Ach so, ja.
Ach du.
Nee, ich wollte nicht sagen.
Okay, gut. Dann komme ich mal kurz mit ein paar Buchempfehlungen. Und zwar, ich habe mir mal mit 18, das ist eigentlich schon fast eher ein Fotobuch, das heißt Heavy Metal Tunnel von Neil Aldiss und James Cherry. Der Untertitel ist eigentlich so Cover That Rocks the World. Und da werden halt auch ein bisschen chronologisch ein paar Eindrücke von Metalbands gegeben und eben den ganzen CDs dazu. Also irgendwelche Cover dargestellt, auch die zum Beispiel zensiert worden sind. Und ja, also das ist halt eine Mischung. Man erfährt auch ein bisschen was über jede Musikrichtung, wie sie sich entwickelt hat, also beziehungsweise jede Metal-Richtung. Und ich finde es eigentlich ein sehr spannendes Buch und es ist halt auch einfach schön anzugucken, was ja nun mal bei Fotografie oder bei Bildern an sich der Sinn sein sollte. Und dann ein ähnliches Fotoband, finde ich ja immer, ist das True Norwegian Black Metal, also dieses riesengroße Fotobuch, wo dann halt auch Bilder von Abbad im Wald und sowas mit drin sind. Und das ist aber eigentlich ein sehr, sehr schönes Werk, einfach sich zum Anschauen. Und es hat was, also ich finde die Bilder, die da drin sind, das ist, einige sind halt auch schon cool, wenn man so will. Also wenn man irgendwie Black Metal eingibt bei Google, dann kriegt man viele aus dem Band heraus. Wie zum Beispiel, ich glaube, Frost, der dann irgendeiner Straße in Norwegen ist, dann mit seinem Crossband dann eine Frau guckt, so ganz komisch, hey, was ist denn mit dem los? Ja, und das ist da zum Beispiel auch mit drin. Und das ist noch ein Buch, was ich empfehlen kann. Und ich habe auch eins, was man auf keinen Fall lesen sollte. Und zwar, das ist das Buch Unheilige Allianzen. Was mich eigentlich am meisten daran stört, ist, dass ich finde, hier werden einige Bands ganz schön den Dreck mitgezogen. Also man sollte vielleicht erstmal den Untertitel sich anhören. Das ist nämlich Black Metal zwischen Satanismus, Heidentum und Neonazizismus. Ich finde, das ist immer so ein sehr, sehr kompliziertes Thema und natürlich automatisch wird auch irgendeine Band dann plötzlich als rechts bezeichnet, die es eigentlich absolut nicht ist. Und ich finde, das passiert in dem Buch leider ein paar Mal und naja, man soll dann auch vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, das heißt, also das Buch ist in der Reihe antifaschistischer Literatur entstanden, die sonst eigentlich vorwiegend immer über die rechte Szene aufklären wollen und ich finde, Black Metal wird da ganz, ganz stark in dem Zusammenhang dargestellt. Und was mich dann noch ein bisschen gestört hat, das kann ich jetzt auch mal sagen, weil wir werden ja zum Beispiel immer angeschissen bei Eternity, wenn wir zu viele Rechtschreibfehler machen. Wir kriegen kein Geld dafür, wenn ich dann aber sehe, dass ein Buch veröffentlicht wird, was zum Teil noch wissenschaftlich da, also wissenschaftlich sein soll, dann allerdings auch genügend Rechtschreibfehler enthält, also was wirklich auch auffällt, weil es nicht nur einmal ist, dann sage ich mir, zweifle ich dann auch ein bisschen an der Glaubwürdigkeit einfach. Ja,
ja, und dementsprechend das Gleiche mit dieser Glaubwürdigkeit hast du doch aber auch ganz häufig. Wir haben es in Berlin zum Beispiel mit Konzerten in einer bestimmten Metal-Kneipe. Ich sage den Namen jetzt mal nicht. Da wurden inzwischen auf Drängen, beziehungsweise ich will es schon nicht mehr Drängen sagen, sondern auch auf Drohungen aus einem extremen Umfeld hin wurden Konzerte gecancelt.
Ja.
Wo ich mich dann wieder frage, ich habe mir das dann auch angeguckt und habe mir auch die Hintergründe der Band näher angeschaut. Ja. Du hast dann vielleicht ein Bandmitglied dabei,
was
irgendwann mal in grauer Vorzeit selbst eine extreme Richtung hatte. Egal in welche Richtung das jetzt gehen mag. Egal ob es nun linksextrem, rechtsextrem, islamistisch, fundamentalistisch, hinduistisch, was auch immer ist.
Ja.
Es gibt immer irgendjemanden, der sich darüber aufregt. Es gibt immer irgendjemanden und gerade bei den faschistischen Sachen sind die Linken sofort, also nicht die Linken, sondern die Linksextremen, sind da sofort auf den Barrikaden und sagen, ah, die könnt ihr doch nicht spielen lassen.
Ja.
So, und die versuchen das dann tatsächlich mit allen Mitteln beim Betreiber, beim Vertriebler und beim Veranstalter durchzusetzen, dass die Leute nicht spielen. Und die sind dann irgendwann so genervt und sagen, wir sind raus. Es hat schon mehrfach funktioniert, gerade in Berlin.
Ja, ja. Ich habe das ja letztens das gelesen. Nein, also ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir so, eigentlich so die ersten 50, 60 Seiten, die liest man sich durch und denkt so, ach Mensch, das ist interessant, das ist eigentlich auch mal gut, dass es dann angesprochen wird. Und ich finde, das nimmt dann aber irgendwann eine Kurve, wo ich sage, nee, das fällt mir irgendwie persönlich nicht, weil ich einfach sage, ich finde, da werden auch, wenn es eben in dem Zusammenhang dargestellt, wo man vielleicht auch einfach sagen kann, das ist nicht so. Persönlich möchte ich halt auch keinen Namen nennen unbedingt. Und das finde ich dann einfach sehr schade, weil ich sag mir, wenn eigentlich, es ist immer schade, wenn ein Buch gut anfängt und dann scheiße wird.
Ja, leider ja.
Und ja, das ist halt immer so ein Problem, deswegen kann ich das Buch halt nicht empfehlen, weil ich schon einfach sage, das ist, finde ich, inhaltlich nicht unbedingt das Beste.
Auch das wäre, glaube ich, ein Thema, wo man eine Sendung länger mal drüber machen kann, über Metal und Politik, weil, also ich bin auch immer mal wieder überrascht, weil ich als ehemaliger Extremlinker muss ich sagen, dass meine Gesinnungsgenossen, meine damaligen, natürlich auch gerne alles über einen Kamm scheren und da halt eben auch sehr gerne halt auf Leute rumhacken, weil sie einfach dann mal da sind und verfügbar sind, ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste. Weil wenn ich sehe, es gibt ja einschlägig bekannte Webseiten, wo du NSBM-Bands und Platten runterladen kannst und das ist so offensichtlich, dass das Nazis sind.
Ja.
Sowas von klar, da muss man gar nicht drum diskutieren und dann sollen sie sich um diese Arschlöcher kümmern.
Genau.
Die auch mit echtem Black Metal oder sonstigen nichts zu tun haben, weil das wären die ersten gewesen, die irgendjemand an die Wand gestellt hätte, wenn Leute, die gut finden, an der Macht wären. Also ich verstehe, ich war als mit einem ehemaligen Gesinnungsgenossen linker Couleur, dem einzigen Typo Negative, und es gibt keine Sendung, wo ich diesen Namen nicht nenne.
Hat das wieder geschafft?
Ich habe es wieder geschafft, weil die haben irgendwann mal in den 90ern ein einziges Konzert geschafft. Das war im Longhorn in Stuttgart. Alle anderen Konzerte mit Gegendemonstrationen und mit massivem Widerstand der autonomen oder sonst wie linken Szene halt verhindert worden. Und wir sind halt, haben es zu diesem einen Konzert geschafft, wo sie damals halt aufgetreten sind mit Punch and Stench zusammen. Und in der Halle waren Nazi-Skins, die versucht haben, halt auch tatsächlich, weil sie gedacht haben, sie finden da halt eben neuen Anhang, haben da halt auch versucht zu agitieren und alles. Nur nichtsdestotrotz war das Konzert geil und die Band hat auch mehrfach halt eben dem Publikum klargemacht, dass sie mit Nazis nichts am Hut haben und dass sie sich mal schön verpissen sollen, die Wichser. Und das, das ist mir zu undifferenziert und ich glaube tatsächlich, es macht wirklich Sinn, dass wir uns mal vielleicht in der Sendung drüber unterhalten, wie man das eigentlich sehen sollte, weil ich glaube, wie immer gibt es da halt eben nicht nur schwarz und weiß, sondern auch Stufen. Und ich bin Caro, wenn ein Buch wie Unheilige Allianzen, ich habe das auch gesehen bei meiner Recherche zum Thema Bücher und habe gleich auch genau mit der Untertitel, ne? Also das ist auch so wieder so der Rundumschlag. Da kannst du auch drunter schreiben, Volksmusik. Zwischen Bratwurst, Nazis und Alpenglühen. Ja? Du kannst, das ist schon, das siehst du in dieser Untertitel, ich bin selber Werbetexter, ich weiß, wie man da arbeitet. Du kannst schon mit so einem Titel ganz klar sagen, hier räume ich ab. Und das hier haue ich jetzt mal so richtig in die Kante. Und von daher habe ich das Buch nicht ernst genommen. Also mir ging es da wie Caro, ich habe dann gesagt, nee. Also das.
Naja, weil es ist halt so, am Anfang kann man es eigentlich ernst nehmen. Und was halt auch ist, was man wirklich sagen muss, ist am Anfang wird auch ein kleiner Überblick über Black Metal allgemein, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Norwegen, Europa. Der ist eigentlich recht gut. Aber dann auf einmal nimmt das so ab, und wo ich mir denke, nee, also ich finde, das wird jetzt mir zu politisch, wo ich mir auch einfach sagen muss, ich konnte das Buch nicht mehr lesen, ohne zu sagen, nee, hier werden Benz in Dreck gezogen, das stimmt einfach so nicht.
Und für so eine Zusammenfassung auch nichts anderes machen, als auf Wikipedia zu gehen und ein paar Namen zu suchen und angeben, Cross-Verweise, und dann schreibst du letztendlich die ersten drei Sätze im Lead-In schreibst du ab und dann hast du schon deine Zusammenfassung einer ganzen Szene. Die Frage, ich habe es jetzt selber nicht gelesen, aber wenn du so, wirklich sagst, dass es wirklich so abfällt, das zeigt für mich, dass da halt jemand nicht sauber gearbeitet hat. Wenn da noch Rechtschreibfehler dazukommen, dann ist das ja dann auch noch alles. Aber das ist so die Art von Arbeit und auch die Art von Aufbereitung, die ich kenne, auch aus der Vergangenheit, die auch sich alle Sterns und Spiegels dieser Welt schon auch sehr mit unrühmlich hervorgetan haben. Und jemand halt was auf dem Kiel hatte und dann einfach mal reingehauen hat. Ja, ob das jetzt alles stimmt, das kompetent ist oder nicht, scheiß drauf, als drauf, ja, weil das ist jetzt der Feind. Und das, von daher kann ich auch sagen, das Lords of Chaos jetzt mal als Gegenbeispiel ist auch sehr kritisch und sagt auch ganz klar, hier ist was passiert, hier ist jemand auf eine Art und Weise zugange, wo man sagen muss, finde ich jetzt selber nicht so gut, aber letztendlich wird es dir als Leser überlassen, was du darüber denkst. Und ich glaube, bei solchen Büchern wie Unheilige Allianzen ist das weniger der Fall.
Ja, na wobei, da muss man halt sagen, das hat ja jemand geschrieben, der, glaube ich, also Soziologe ist und ich glaube auch sogar unterrichtet in dem Fall. Also Professor oder Doktor ist in der Hinsicht oder wissenschaftliche Mitarbeiter auf jeden Fall. Also ich hatte am Anfang echt mehr erwartet, deswegen habe ich mir auch gekauft, weil zudem auch in einigen Metal-Magazinen also gute und schlechte Kritiken vorhanden waren, beides. Und ich dachte mir so, naja gut, holst du es dir mal und liest es mal durch. Ja, jetzt steht es bei mir in der Ecke und ich denke mir immer noch, was mache ich damit?
Verschenken. Bis Weihnachten. Recht damit.
Nee.
Türstopper.
Ich kenne keinen, der das haben möchte.
Türstopper. Ist das ein dickes Buch?
Nee, ich glaube, also es sind, glaube ich, knapp 250 Seiten oder so. Also es lässt sich gut lesen. Also es dauert nicht lange, das durchzulesen, sagen wir so. Man kann es auch in einem Tag schaffen, wenn man nichts zu tun hat.
Wir sind jetzt fertig mit den Hauptthemen. Kommen wir doch einfach zu den Anspieltipps der Woche. Maurice hat als ersten Punkt, ich mache das mal für ihn, da er heute leider nicht dabei ist, Vader genommen. Vader als Anspieltipp. Mag man sich denken, oh, na gut, aber er hat sich ein Album rausgenommen, Welcome to the Morbid Reich.
Das ja. Woche mal erklären. Aber Vader,
das, ja, bitte.
Ist doch eigentlich eine Bank, oder? Also
geht immer, wobei ich habe mich tatsächlich heute mit Maurice unterhalten. Maurice hat sich nämlich neue Studio-Kopfhörer gekauft und er meinte beim ersten Reinhören in Vader, mein Gott, klingt die scheiße. Da dachte ich dann auch erstmal so, gut, zu Vader zu sagen, die klingt scheiße. Ich meine, klar, dass die Drums immer schön im Vordergrund sind, die Gitarren immer ein bisschen leise und der Bass eigentlich auch nur vor sich hin dudelt und dann halt der Gesang nochmal ziemlich fett ist, das kriegt man ja mit. Keine Frage. Aber als er das raushaute, dachte ich auch so, okay, und jetzt den dann als Anspieltipp der Woche zu nennen,
mutig.
Da würde ich schon gerne wissen, warum.
Gut, heben wir uns das auf bis nächste Woche. Da muss er sich erklären, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, das werde ich auch nicht vergessen. Von mir der Anspieltipp der Woche. Windir, das gesamte Album Arntor. Ich bin ein Windir-Fan, muss ich sagen. Ich habe mir auch jetzt tatsächlich vor kurzem komplett die gesamte Diskografie gekauft. Mit allem drum und dran, war auch nicht ganz billig. Wobei ich einfach sagen muss, Windir ist, was Folk Black Metal betrifft oder in ihrem Fall vielleicht eher Melodic Black Metal betrifft, einfach mal das Statussymbol. Das ist einfach nur, die schaffen es, eine Atmosphäre zu erzeugen mit einfachsten Mitteln. Ich bin immer wieder beeindruckt und die läuft bei mir auch im Auto die ganze Zeit hoch und runter im Moment. Ich werde noch schauen, dass ich irgendwie mal 1394 in mein Auto lade, dass ich mir die auch nochmal anhöre, weil es ist genauso ein geiles Album. Selbst die späteren Alben sind genauso geil. Anhören, bitte.
Ja. Zu Befehl.
Machen. Ja, bitte, es ist jetzt kein Befehl, es ist eine Drohung. Caro, du hast Gris, Ilete, Une Forêt genommen.
Genau. Was ist das? Das ist eine kanadische Black Metal Band aus Quebec. Und ja, also das Album, ich finde es halt sehr schön, weil es geht mit einem sehr ruhigen Intro los und dann kommen, ich glaube, das eine ist sogar auch ein Live-Song. Also es ist bunt gemischtes Album und es ist halt doch eher sehr, ja, ein sehr naturverbundener Black Metal, der auch sehr langsam eher ist, aber sehr schöne Melodien hat. Und das Highlight finde ich eigentlich dann zum Schluss der letzte Song, La Triade. Das ist ein Pianostück, was 10 Minuten geht, dann kommt noch eine Geige dazu und ich glaube auch eine Flöte schwimmt da auch nochmal zwischendurch mit. Ist eigentlich ein komplett klassisches Stück auf einem Black Metal im Album und ich finde es genial.
Klingt gut.
Ja, kann ich nur empfehlen, wer mal ein bisschen was Neues hören möchte aus Kanada.
Aus Kanada, Black Metal ist ja wahrscheinlich sowieso so eine Sache, die jetzt nicht wirklich berühmt ist, oder?
Nee, leider nicht. Also im Untergrund schon, aber noch nicht allbekannt, aber da geht was. Also ich würde auch sagen, das entwickelt sich gerade.
Das entwickelt sich. Also jetzt hier mit weg von diesem Technical Death Metal Zeug, wo sie ja relativ berühmt sind, oder Thrash Metal, wo sie auch ziemlich berühmt sind.
Ja, jetzt also
doch eher sowas, meinst du?
Ja, na und was halt ist, also ich habe das letzte Mal gesehen, so Depressive Suicide Black Metal. Also das wird ja eigentlich so immer Shining, aber irgendwie, also man merkt es auch bei den Themen. Ich meine, ich lese mir ja doch die Texte durch und soweit es mein Französisch zulässt, verstehe ich auch einiges davon. Und es ist dann schon zum Teil, es ist halt so Hass gegenüber der Welt oder eben halt auch wirklich so zurück zur Natur, also zu, ja, eigentlich schon fast Alleinsiedeln und finde ich sehr spannend eigentlich, weil so das Thema auch Satanismus und sowas wird weniger oder eben wieder mehr, aber in einem anderen Kontext, also dass dann wirklich schon fast wieder Okkultismus ist und auch praktizierend dargestellt wird.
Ja. Klingt ja gar nicht mal übel.
Nee, also ich...
Dan, du zu Serpentine Path, was sagst du dazu?
Serpentine Path ist eine, habe ich heute erst entdeckt, ist eine sehr, sehr geile Doom-Band, die, das ist so eine Art, man kann fast sagen, super, also der Electric Wizard und Rameses Mitbegründer Tim Bergshaw hat die zusammen mit dem eigentlich kompletten Setup von Unearthly Trance gegründet, Serpentine Path, und der Titel der Platte ist auch Serpentine Path, also selbsttitelt, und das ist Doom. Es wird auch gegrunzt, beziehungsweise eigentlich mehr so gekeucht, muss man sagen, vom Gesang. Es geht sehr stark in Richtung Winter, also eigentlich mehr so, ja, Death Doom oder Funeral Doom mäßig. Aber die Platte ist sehr abwechslungsreich, ist extrem tief, sehr groovy. Also es sind teilweise ein, zwei Songs, die erinnern so ein bisschen sogar vom Groove her an Crowbar. Und gefällt mir ausgesprochen gut und kann ich sehr empfehlen, weil es mal wieder so eine Doom-Platte ist, die wirklich Spaß macht. Und hat auch einen tollen Sound, ist produziert, also unbedingt mal reinhören.
Eine Doom-Platte, die Spaß macht.
Ja, Spaß.
Denken wir doch mal kurz über diesen Satz nach.
Unter uns, ja. Und
auch Black Metal kann Spaß machen.
Spaß machen und das, also es ist so, ich, Ich habe nicht an jeder Doom-Platte Spaß, weil sie halt dann letztendlich doch teilweise sich sehr halt eben im stehenden Riff halt eben ergötzen. Und die Kreativität lässt dann teilweise zu wünschen übrig. Und Spaß meine ich hier im Sinne von wirklich kreativ. Also die Songs sind abwechslungsreich, sie sind sehr stimmungsvoll und eigentlich, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Und ja, macht Spaß zu hören.
Na gut, ja. Das akzeptieren wir. In diesem Sinne, hört euch die CDs an, kauft euch die DVDs, die wir vorgeschlagen haben, oder die VHS vielleicht sogar noch, wie ihr sie kennt, von den ganzen Filmen, die wir vorgeschlagen haben. Kauft Weihnachtsgeschenke, erliegt dem Konsumwahn sozusagen.
Genau, gebt Geld aus.
Sowieso, gebt's auch mir, ist mir völlig wurscht. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns vom Eternity Metal Talk Nummer 4. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.